Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Johanna, wie geht's dir?
Mir geht's immer gut, Nico, wenn wir hier zusammensitzen und aufnehmen.
Boah,
wie geht's dir?
Boah, gleich fängst du gleich so an, ne? Wir müssen erstmal klären, warum du überhaupt sitzt. Wo zur Hölle hast du Yannick gelassen? Wo ist der?
Naja, wir hatten das Thema ja schon häufiger und haben auf jeden Fall beide schon oft festgestellt, dass ich einfach der bessere Yannick bin. Und aber vor allem heute am Start bin, weil ich mich direkt mal als Fan der heutigen Gäste oute und dementsprechend darauf bestanden habe, dass ich heute hier am Start bin, wenn wir mit den beiden aufnehmen. Und Yannick war so nett und hat mir diesen Platz heute gegeben. Deswegen bin ich heute am Start.
Ja, freue mich sehr. Vor allen Dingen wird das dazu führen, dass ich mich auch komplett zurücklehnen kann, eigentlich nichts mehr machen muss, weil du führst das jetzt hier durch, ne? Merkst, ich bin ein kleines bisschen angeschlagen, so, ich komme nicht mit dem Wetter hier zurecht. Und das mir. Das eigentlich ist mir scheißegal. Ich liebe Schnee, kalt, Regen, nass, bin Hamburger, aber ich komme ja aus der Sonne und mich macht's, also mal gucken. Also wir brauchen heute sehr viel Johanna hier, um durch die ganze Sache durchzukommen. Du hast ja schon getriggert, du bist großer Fan, deswegen ist es jetzt an dir, die Laudatio oder die Begrüßungsrede für unsere Gäste zu halten.
Alright, genau. Wir haben diese Woche DOS9 und Talky Talk zu Gast, gemeinsam bekannt als T9. Die beiden haben nämlich vergangenen Freitag ihr neues und neuntes Album 9 über Sichtexot released. Selbst angekündigt als das wohl beste T9-Album für die beiden, persönlich zumindest aber eines der wichtigsten. Wie gesagt, neuntes gemeinsames Album. DOS und Talky blicken auf jeden Fall auf eine, ja, recht lange gemeinsame Diskografie zurück und dementsprechend auch auf ein paar Jahre Freundschaft. Und damit schneide ich auch direkt schon mal das Thema an. Wir haben uns nämlich in dem Zuge die Frage gestellt, wie Business und Freundschaft zusammen funktionieren. Kann und will man das überhaupt trennen und inwiefern ist die gemeinsame Freundschaft vielleicht auch ausschlaggebend für gute Musik, für gute Zusammenarbeit und was macht das mit den Fans? Und vor allem, ist Hip-Hop dabei der gemeinsame Nenner? Diese ganzen Fragen klären wir heute hoffentlich mit DOS9 und Talky Talk.
Naja, und die Leitfrage nehmen wir dann gleich mal mit auf. Was sagt ihr, Leute? Ihr beiden. Wer fängt an? So lustig, man muss mir den Call kurz erklären. Talky sitzt hinter so einem riesengroßen Mikrofon, wie es sich halt für einen Produzenten jetzt. Sound perfekt, bam, alles. Das führt dazu, dass du nur Augen siehst, die eben angefangen haben zu grinsen, als du die Frage
da,
wie wichtig Freundschaft fürs Business ist und so. Da war so ein Lächeln, oder hat der Produzent in seinem Kämmerlein schon darüber gelächelt, wen er da schon so ein und aus hat gehen sehen. Und Bruder, mach mal für Freundschaft hier.
Oh ja, Underground. Ja. Das ist doch Underground.
Ja, aber gib mir mal einen ersten Impuls, ihr beiden.
Hey, Talky, ich lass dir auf jeden Fall den Vortritt. Moin ihr erstmal.
Also, ja, moin erstmal, wie man in Hamburg sagt. Also DOS9 ist auf jeden Fall mein absoluter Lieblingsrapper und ja, einer meiner allerbesten Freunde, die es da draußen gibt. So. Also das ist auf jeden Fall ein und dasselbe so ungefähr.
Ist das nicht gefährlich?
Naja, es ist ja nicht viel Geld im Spiel.
Aber stell dir mal vor, da wäre viel Geld im Spiel.
Nee, ich glaube, wir sind da so super locker irgendwie eigentlich mit was so Thema Geld angeht. Also ja, es ist so wie, wenn man sich, also ich habe manchmal das Gefühl, wie so ein Kumpel, den man so zum Essen einlädt und beim nächsten Mal wird man dann selber, weißt du, wir laden uns so oft ein bei so kleinen Sachen so, weißt du? Also so, ich weiß nicht, Geld war eigentlich noch nie ein Thema zwischen uns.
Nee, und wenn dann, wenn irgendwie da ist, dann haben wir auch immer kompromisslos 50-50 gemacht. So.
Ja.
So, wir arbeiten die ganze Zeit zusammen, so wir teilen uns die Arbeit 50-50, wir teilen uns alles, was reinkommt, 50-50 und den ganzen Struggle teilen wir uns auch 50-50.
Genau, und wir haben auch ein gemeinsames Bandkonto einfach so, ja, da geht dann irgendwie alles rauf und dann wird 50-50 geteilt. Ganz einfach.
Um vielleicht mal so ein bisschen zurückzuspulen an den Anfang, beziehungsweise die letzte Frage, die ich eben mit reingebracht habe. Ist Hip-Hop dabei der gemeinsame Nenner? Also ich meine, ihr macht Mucke zusammen. War das so der Ausgangspunkt überhaupt für eure Freundschaft oder war die Freundschaft zuerst da und dann kam die Mucke? Also vielleicht mal so ein bisschen zu verstehen, wie ihr überhaupt aufeinander, zueinander gefunden habt.
Also den ganz genauen Anfang weiß ich gar nicht mehr genau, den muss Alex rekonstruieren. Aber also ich würde gar nicht sagen Hip-Hop, sondern einfach so zusammen Musik machen war auf jeden Fall der Ursprung. Und dann hat sich relativ schnell eine sehr enge Freundschaft so daraus entwickelt, ja.
Also so ähnlich war es tatsächlich. Ich spiel mal fort. Also Hip-Hop ist schon irgendwie der gemeinsame Nenner und ich glaube, da spreche ich auch für uns beide oder gar für uns alle, dass Hip-Hop bei allem der gemeinsame Nenner ist. Wenn wir Hip-Hop nicht hätten, würden wir, glaube ich, jetzt hier alle nicht so sitzen. Und tatsächlich haben wir uns so kennengelernt in Berlin, dass Talky ist ja nicht umsonst der Coach und so ein ganz proaktiver Connector. Und das war er halt auch schon immer und kam damals zur Schaufel- und Spatenzeit schon zu mir an. Ich glaube, es war entweder im Cassiopeia oder beim BeatGeeks in Monarch in Berlin. Und hat halt gesagt, so, yo, ich will mit euch arbeiten und hier und da und das ist so geil und so dope und bam. Ich glaube, Limba spielte da auch noch einen Kontakt, ein gemeinsamer Freund von uns, der, glaube ich, mal ein Visual für dich gemacht hat, welcher aber auch aus meiner Heimatstadt kommt und ein alter Schulfreund von mir ist. Und ich war noch nie so ein Typ, der immer sofort gesagt hat, so, yo, klar, lass arbeiten. So, ich habe immer eine persönliche Komponente gebraucht und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass es ein paar Anlässe gebraucht hat und Talky dann erstmal quasi zu uns in die WG kommen musste, um mit uns FIFA zu spielen, dass wir halt erstmal gucken, okay, können wir miteinander
spielen. Was ich wirklich nie mache, was ich ausnahmsweise nur gemacht habe, ja.
Kannst mal sehen, was für ein wertvoller Invest das war. genau, um quasi erstmal zu checken, ist die menschliche Komponente da, weil die ist enorm wichtig. Ich habe es öfter schon mal gesagt, ich glaube, Sonnera hat es auch schon oft gesagt, Musik machen ist eigentlich, aber wenn man zusammen Musik macht, ist irgendwie wie ein Kind machen. Und wenn man ein Kind macht, möchte man ja auch tolle Eltern sein und von daher sollte man auch miteinander chillen können, wenn man nicht Musik miteinander macht.
Glaubt ihr aber, dass das dann ausschlaggebend ist, um gute Musik zu machen? Also ich meine, es gibt ja auch genug Konstellationen, wo einfach Produzent, Produzentin mit Rapper, Rapperin zusammensitzen, wirklich einfach nur der Mucke wegen und sagen, ey, okay, wir machen jetzt Projekt XY und ansonsten vielleicht gar nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben. Ist das dann automatisch schlechtere Musik, als wenn man vielleicht so diese Basis hat, die ihr habt?
Ja, gut ist eine schwierige Variable. Also woran messen wir gute Musik? Messen wir an inhaltlich, handwerklich gut oder gut an Verkaufszahlen etc.? Ich glaube, wenn du jetzt so Industry-Plan-Künstler oder so brauchen, glaube ich, nicht unbedingt eine persönliche Ebene zu ihren Partnerkünstlern oder Produzenten, weil, glaube ich, der ganze Prozess auch wesentlich weniger intim ist. Dadurch, dass auch immer ein größeres Team involviert ist, so. Von daher, wenn du wirklich inhaltlich tiefe und handwerklich geile Mucke machst, würde ich schon sagen, dass eine etwas intimere Beziehung im Team schon notwendig ist, um halt auch eine gewisse Portion von Co-Kreation leisten zu können. Wenn es aber nur darum geht, jetzt einfach wirklich erfolgreiche Songs zu machen, finde ich das nicht zwingend notwendig. Laut meiner Einschätzung. Ich mache keine erfolgreichen Songs.
Nachher Talk.
Also ich sehe das eigentlich fast genauso. Es hat natürlich, also das gibt da kein richtig oder falsch. Es kann natürlich auch cool sein, wenn man so zusammengeschmissen wird, ne? Sei es über irgendein Label oder über irgendwelche Leute oder über ein Writing Camp oder was weiß ich, dass man einfach mit irgendjemandem völlig Fremdes zusammen Mucke macht. Dabei kann auch sehr gute Musik entstehen. Ich glaube, dass so dieses längerfristige, also ja, wirklich eine, wir haben halt jetzt, ja, unser neuntes Album, also wir sind schon lange dabei und ich glaube, das geht nur, wenn man, ja, eine Freundschaft irgendwie sich entwickelt, zumindest sehr respektvoll miteinander umgeht. Es gibt ja auch manche Bands, die dann zufällig zusammengekommen sind, sag ich mal, oder zusammengebaut worden sind und dann super erfolgreich waren und dann irgendwie miteinander klarkommen müssen. Die sind vielleicht nicht beste Freunde, aber die haben dann einen respektvollen Umgang miteinander irgendwie gelernt, ja. Aber ich glaube, so richtig Freundschaft ist der beste Weg, auf jeden Fall.
Eine Romantik, aber ja, mach mal, Entschuldigung.
Wenn ich jetzt Talkies Gedanken aufwerfe, dass man jetzt zum Beispiel in einem Writing Camp oder Produktionscamp zusammengewürfelt wird, aber selbst da spielt doch auch man muss da auch miteinander viben können. So, weißt, wenn der eine sich gegenüber den anderen wie ein totaler Arsch verhält, so bist du, glaube ich, auch nicht in der Lage, irgendwie das Maximum deiner Leistung abzurufen.
Ja, ey, safe, bin ich total. Ich hatte auch schon Situationen, wo ich dachte, okay, hier ist so eine komische Luft, hier hat irgendjemand sein Ego nicht unter Kontrolle oder also so, ja, das hat dann nicht funktioniert, aber die meisten Leute sind ja sind sich ja schon, oder zumindest die Leute, die meisten Leute, mit denen ich arbeite, sind sich ja schon irgendwie bewusst, dass es schon ganz schön privilegierter Job auch irgendwie ist oder eine Situation ist, wenn man halt zusammen Mucke machen kann. Und die meisten Leute sind halt auch genauso süchtig danach oder ist genauso ein essentieller Teil von deren Leben, so, ja, denke ich.
Es ist auf jeden Fall eine herrlich romantische Darstellung, die, glaube ich, total wichtig ist, um sich so den bestimmten Kern zu schützen. Ne? Habt ihr mal irgendwie so Sekunden oder Situationen gemerkt, wo ihr eventuell, wo der Kern hätte beschädigt werden können aus strategischen Musikbusiness-Gründen, die vielleicht selber mit Freundschaft angefangen haben oder zumindest auf so einer. Ich verstehe schon, dass diese soziale Komponente Schritt eins ist, so, ne? Aber irgendwann kommen vielleicht Verträge oder Angebote oder der Markt oder die Plattform oder irgendwas.
Ich glaube, die einzige Herausforderung, die wir bisher hatten, war tatsächlich so die räumliche Trennung. Wir quasi wie in so einer Art Fernbeziehung leben und das natürlich auch mehr Bemühungen und Engagement braucht, das irgendwie aufrechtzuerhalten, weil man sich halt jetzt nicht mehr jede Woche im Studio verabreden kann. Sicherlich viele von euch oder von den Hörern waren schon mal in einer Fernbeziehung und im Endeffekt ist das so genau der ähnliche Hassel, so dass man halt gucken muss, okay, so man muss gegenseitig auf dem Laufenden bleiben und wenn man sich aber trifft, so darf man auch nicht voller Erwartung sein, dass man jetzt alles nachholen muss, was man in der Zeit, in der man sich nicht gesehen hat, nicht getan hat. Aber trotzdem will man ja auch was machen. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen.
Ja, voll. Aber dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass wir eigentlich, also wir machen das so 50-50 eigentlich. Ein paar Sachen machen wir einfach nur im Studio, wenn wir uns mal sehen zwischendurch oder irgendwie im Hotel auf Tour. Aber wir fahren halt eigentlich fast immer weg, egal ob jetzt nach Teneriffa, bei der einen Platte waren wir in Teneriffa, jetzt waren wir in Mallorca oder wir waren schon mal in Brandenburg in so einem, oder mehrmals schon in Brandenburg in so kleinen Häusern und so, also dann, wir fahren dann eigentlich immer für eine Woche weg und machen dann konzentriert einen Großteil von so einer Platte eigentlich. Aber ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, als wir jetzt nach Malle gefahren sind, da war ich auch zum ersten Mal, dachte ich so, neunte Platte, so, da war ich zum ersten Mal zu so einem Punkt, dass ich dachte so, okay, was, also ich war so ein bisschen skeptisch, so, ja, was machen wir jetzt noch? Also, machen wir jetzt nochmal, weil ich bin immer so ein Typ, ich will nicht wieder das Gleiche wie vorher machen, es muss immer irgendwie ein bisschen anders sein. Und ich suche auch immer so kleine Herausforderungen und ja, ich war da zum ersten Mal, dachte ich so, machen wir jetzt so, also, weißt du, wir sind ja auch älter geworden, so, weißt du, was machen wir jetzt so? Wie kommt die Transition jetzt irgendwie? Und dann, als wir wieder zurückgefahren sind, oder also gleich am ersten Abend oder gleich am Anfang des Trips, war eigentlich schon klar, okay, alles klar.
Läuft so, einfach.
Es läuft. Und als ich da wieder weggefahren bin, war ich so richtig baff und dachte richtig so, wow, okay. Wir haben noch eine Schippe raufgelegt und es ist kein Ende in Sicht. Und ich war echt zum ersten Mal, das ist immer komplett frei mit uns, ja, weil wir eigentlich wir machen uns keinen Druck und wir machen uns auch vorher keine großen Pläne oder wir machen nicht so ein, von wegen, ja, worüber machen wir jetzt einen Song? Einen Song, der irgendwas bedeuten muss oder sowas gibt's alles gar nicht bei uns, sondern es ist immer so komplett frei, mal gucken, was passiert. Und ja, das war jetzt zum ersten Mal, dass ich das so ein Fragezeichen da oder so eine Unruhe war, irgendwie, okay, klappt die Magic jetzt irgendwie wieder? Ich weiß nicht warum, aber es war einfach zum ersten Mal so da und dann wurde ich so richtig eines Besseren belehrt irgendwie. Es war richtig cool.
Klingt richtig
noch romantischer. Es weihnachtet auch ein bisschen. Nico, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Wieder neu verliebt. Und ja, dann hat er mir am gleichen Strand auf Malle
hat drin, er mich geküsst,
nochmal wieder einen Antrag gemacht.
Nochmal den Antrag.
10 Jahre, nochmal verheiratet.
Aber so wie das klingt, ist es ja für euer gemeinsames Arbeiten und Zusammensein schon eher förderlich auch, dass ihr vielleicht nicht die ganze Zeit irgendwie in der Nähe voneinander seid, oder? Also ich glaube, gerade wenn man dann so die Möglichkeit hat, zu sagen,
Liebesgeschichte
okay.
Hier.
Ja, wenn man so die Möglichkeit hat und sagt, okay, wir haben jetzt Zeitraum XY, und fahren da und dahin und haben aktiv diese Zeit, um gemeinsam zu arbeiten, ist es ja wahrscheinlich, gerade wenn man auch befreundet ist, einfacher dann produktiv zu arbeiten, als wenn man irgendwie 3 Straßen weiter wohnt und eine Studio-Session macht und sich dann aber vielleicht doch auch irgendwie privat verquatscht. Also ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen aufgreifen. Gibt es eine unterschiedliche Sprache, die ihr sprecht in Business und Freundschaft, oder legt ihr vorher fest, okay, ey, wir treffen uns jetzt heute, aber wir machen nur Mucke. Du erzählst mir jetzt heute nichts von, keine Ahnung, der Arbeit oder so, sondern wir machen einfach Musik. Oder ist das bei euch automatisch so, dass es darauf hinausläuft, dass ihr sehr klar seid, warum ihr euch jetzt trefft?
Das ist auf jeden Fall automatisch so, wirklich. Das ist so, wir haben dann so krass Bock, Mucke zu machen. Mhm. Und wir haben, also das Einzige, was wir uns immer so vornehmen, so ein bisschen anspornmäßig, ist, dass wir halt so denken, okay, wir fahren 5 Tage weg, vielleicht kriegen wir es hin, jeden Tag 2 Songs zu machen, so. Glaubst du, das schaffen wir? Also so ein bisschen auf so dieses, ja, quantitative Level, so. Das ist so manchmal so der Sportleransporn bei uns. Und eine Sache noch, ich glaube, also DOS ist für mich so ein, es gibt ja so Freunde, mit denen kann man manchmal auch irgendwie 1-2 Monate gar nicht sprechen und dann spricht man die wieder oder man trifft die wieder und dann ist so gewesen, oder sag ich mal, ein halbes Jahr sich nicht sehen, so lange ist es bei uns jetzt nicht, aber es gibt so Freunde, da ist dann alles sofort wieder wie immer, so, weißt du? Um jetzt nicht zu romantisch werden, aber so ist es bei uns, ja.
Ich pack mal auf den Schmalztopf noch was drauf. Also tatsächlich von der Produktivität her, Johanna, bin ich völlig bei dir, dass klar, wir fahren dann einfach gezielt weg und machen und dann ist so wie früher. Das Einzige, was jetzt vielleicht durch die räumliche Trennung fehlt, ist tatsächlich der freundschaftliche Austausch, so dass man halt mal ja sich auch mal Zeit nimmt, zusammen mal ein Bier zu trinken oder mal eine von Talkies erstklassigen Restaurantempfehlungen nachzugehen. und sowas halt. So, dann, wenn wir jetzt natürlich uns treffen und gucken, wir sind beide auch sehr getriebene Menschen, wenn wir uns treffen, wir wollen beide auch unbedingt liefern und Mucke machen und müssen uns dann gegenseitig auch mal ermahnen, komm, lass vielleicht mal kurz rausgehen, mal einen Burger essen oder einfach mal so um die Häuser ziehen, so dass man auch mal normal miteinander spricht quasi und nicht nur so sofort sich sieht, okay, los geht's, was der Beat, was wollen wir machen, was fühlst du, okay, ich mach das und das, und okay, los geht's, jetzt schweigen wir uns 5 Stunden an und dann nehmen wir auf. Ja.
Ey, es ist alles total süße romantische Liebesbeziehung zwischen euch beiden, dass die aber ganz
Drama,
gut funktioniert.
Ne? Du willst jetzt Drama, ne, oder?
Ja, nee, dass die ganz gut funktioniert. Das beweist ja auch, dass es jetzt das neunte Ding gibt und ehrlicherweise, wir befinden uns ein bisschen in einer Promophase für euch. Ich will für den Stammtisch da mal rauszoomen und vielleicht mal weg von eurem gemeinsamen harmonischen Ding, denn da sehe ich quasi die Rosenblätter gerade noch über euch, dass sie abgeworfen werden. Das ist alles wunderschön. Jetzt habt ihr links und rechts natürlich aber auch schon eine Menge gesehen und habt mit Künstlern und Künstlern drin zusammengearbeitet und habt natürlich auch verschiedene Facetten schon mitgebracht. Habt ihr ein Gefühl dafür, wann dieser Punkt kommt, auch bei anderen, nicht bei euch jetzt, sondern allgemein, wo Freundschaft / Business dann das Problem wird, wo es nicht mehr zusammengeht?
Ich glaube, wenn der eine mehr gefragt ist als der andere, so, und dann quasi, also wenn man, also da spreche ich jetzt nicht aus meiner Perspektive, aber da könnte ich mir vorstellen, dass so eine Situation quasi crispy werden könnte, dass man hat angenommen, du hast zum Beispiel ein Rapper-Duo oder so, weißt du, so, die rappen die ganze Zeit zusammen, dann gibt's da ein Label und sagt so, hey, du bist die Zukunft, du bist richtig dope, aber dein Kollege, na, das wird nicht so. Das wird immer nur ein Hobby-Ding sein und so. Und wir wollen auf jeden Fall mit dir arbeiten, aber nicht mit deinem Kumpel. So, und da, ich glaube, das sind so eine, wo auch Loyalität kommt, wo auch über Loyalität nachgedacht werden muss. Ist es tatsächlich ein Loyalitätsbruch, wenn man sich dann dafür entscheidet, etc. Aber ich glaube, bei solchen Sachen, wenn, da könnte es, glaube ich, richtig spannend werden.
Ja, also ich glaube, da muss manchmal gar keiner vom Label ankommen und da Offerten machen. Das ist passiert einfach manchmal, dass, sag ich mal, es gibt eine Rap-Gruppe oder so und da sind 3-4 Rapper und der eine startet dann solo halt voll durch und ist auf einmal halt viel, viel, viel erfolgreicher oder bekannter als alle anderen oder als die ganze Gruppe auch irgendwie. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das so dann für die dann nicht so krass durchstarten, halt schon irgendwie auch komisch sein kann. Irgendwie. Aber das kommt auch drauf an. Das ist da, jeder hat da sein Ego anders unter Kontrolle. So, es gibt ja auch voll viele Stories von so krassen Sidekicks, die halt die einfach nur loyal geblieben sind. Also ich sag jetzt mal so ein Memphis Bleak oder irgendwie ein Spliff Star oder was weiß ich, so eine Leute halt. Und die sich das nicht zu Herzen genommen haben und die, ja, die sind jetzt, die sind durch ihre Loyalität halt auch irgendwie mitgezogen worden und ja, denen geht super gut und die können einfach ihre Mucke machen und dann ist es vielleicht egal, dass sie halt nicht Jay-Z geworden sind oder so. Ja, sondern nur irgendwie der beste Kumpel von Jay-Z, so ungefähr, weißt du, was ich meine?
Und ich glaube, ein anderes Szenario, was ich mir auch noch vorstellen kann, ist tatsächlich von rein freundschaftlicher Ebene bestimmt. Wenn man halt die ganze Zeit einfach miteinander zusammen abhängt, am besten man wohnt noch zusammen und man arbeitet die ganze Zeit wirklich intensiv miteinander, aneinander, dass es dann auch wie auch in einer normalen Beziehung irgendwann den Punkt gibt, wo man sagt so, naja, irgendwie turnst mich einfach nicht mehr an, so no hate so, aber ja, ich fühle es nicht mehr. Also bei Schaufel und Spaten ist es zum Beispiel genau so. Es gibt kein Beef jetzt zwischen mir und Spaten, aber wir waren beide an einem Punkt, wo wir sagen so, okay, wir haben einfach keine Lust mehr, Musik zu machen miteinander.
Das ist total krass, weil da wirklich die rein künstlerische Ebene über allem anderen steht. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ne? Wenn du das geschützt kriegst, dann funktionieren diese ganzen Mechanismen und dann hast du das Ego sowieso auch ein kleines bisschen im Griff. Und du beschützt dich aber auch ein bisschen vor dem Business-Aspekt dahinter.
Aber wenn Hip-Hop auch immer so die gemeinsame Konstante ist und man auf einmal, und man deswegen Freund ist, aber man auf einmal dieses Hip-Hop-Ding wegbricht, so, dann, ja, dann muss man halt gucken, okay, reicht die Freundschaft aus, um das alles auch noch am Leben zu halten oder so? Oder es geht es dann ohne Hip-Hop nicht? Oh, das klingt krass pathetisch, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine.
Ja. Ich lebe für Hip-Hop.
Man sieht es ja auf jeden Fall immer wieder, aber auch an Beispielen, auch so der neueren Generation, zum Beispiel BHZ oder auch zum Beispiel Madness und Döll, oder es gibt genug Beispiele, die ja auch in unterschiedlichen Konstellationen dann zum Beispiel wieder Mucke machen und sagen, okay, wir haben irgendwie so dieses gemeinsame Projekt, bringen aber irgendwie auch Solo-Sachen raus. Was ich da vor allem so aus Fanperspektive halt auch einfach spannend finde, ist, wie man ja auch als Fan so ein bisschen bei diesem Freundschaftsding auch das Gefühl hat, mehr Teil dessen zu sein, wie bei zum Beispiel Solo-Artists. Also so geht's mir auf jeden Fall oft, wenn ich irgendwie ja solche Crews höre oder irgendwie Duos oder sonst was, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, diese Freundschaft schwappt auch über. Habt ihr das Gefühl, dass das Fans anders an Artists bindet, wenn man so das Gefühl hat, okay, man ist irgendwie auch so Teil dieser Freundschaft vielleicht, oder wird so Zeuge dieser Freundschaft?
Ja, vorher, also ich glaube jetzt, also du hast gerade BAZ gesagt, ich glaube, das funktioniert super gut bei denen, ne? Dass die wie so eine Gruppe von Freunden einfach, und genau das ist ja auch der ganze Vibe und die ganze Essenz von denen so. Und ich glaube, dass das ziemlich gut funktioniert bei Leuten, die halt auch irgendwie eine Clique haben oder irgendwie ja auf dem ähnlichen Trip gerade sind in ihrem Leben, so, weißt du? Voll. Das schwappt auf jeden Fall über.
Wie ist es bei euch zum Beispiel bei den Secret Sessions? Weil ich finde das, also ich war schon auf zwei eurer Secret Sessions und ich finde das zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man auch so als Fan das Gefühl hat, eben Teil dessen zu sein oder so ein bisschen ja auch in so ein bisschen das Gefühl hat, okay, man ist irgendwie in so einem elitären Kreis, man ist jetzt dabei und man weiß irgendwie Bescheid und das ja auch irgendwie so ein, gerade im Untergrundbereich auch so ein bisschen dieses Ding ist, was mich zumindest irgendwie auch begeistert, so das Gefühl zu haben, ich bin dabei bei etwas, was ihr anderen alle nicht versteht, so ein bisschen blöd gesagt. Was für ein Feedback bekommt ihr da? Oder ist das auch so ein bisschen Sinn und Zweck dieser Secret Sessions für euch, zu sagen, okay, wir bieten eben genau diesen Leuten was, die so ein bisschen Teil von unserem Ding sind? Genau, ja.
Also genau das, was du sagst, ist eigentlich die Magic und auch das, was wir ständig gespiegelt kriegen und auch ein bisschen das Konzept. Wir haben halt angefangen mit den Secret Sessions so, weil es hieß immer so, ja, eure Mucke ist irgendwie schwer zugänglich. So, dennoch gab es immer Leute, die haben sich den Umweg gemacht und sich den Zugang gesucht. Und dann haben wir irgendwann im Sinne der Ganzheitlichkeit einfach gedacht, so, okay, wenn unsere Mucke schwer zugänglich ist, so, dann können doch auch unsere Partys schwer zugänglich sein. Wir wissen so, wir haben jetzt nicht Attraction bei einer großen, breiten Masse so, aber es gibt eine gewisse Zielgruppe ist schon da, die das feiern, die auch nicht unbedeutend ist. Und dann haben wir halt quasi diesen Newsletter etabliert und ich gehe davon aus, dass du da auch drinne bist und dann weißt du auch, was wir da für Inhalte spielen und ja. Das hat, glaube ich, einen enormen Einfluss auf das Bonding zu den Fans, was die wiederum, glaube ich, auch sehr wertschätzen, dass wir mit denen über diesen Kanal halt wirklich ja sehr offen und sehr detailliert kommunizieren und dann halt aber auch so eine Sachen machen, die quasi nur für uns oder für den inneren Kreis oder den Kreis des Vertrauens oder whatever, einfach nur für einen bestimmten Kreis zugänglich sind. Ähnlich haben wir es ja auch jetzt mit der aktuellen Vinyl gemacht. Da ist zum Beispiel auch ein Track drauf, der jetzt quasi nur auf der Vinyl ist, welche wir hauptsächlich auch über den Newsletter erstmal vertrieben haben, bevor wir sie in die Shops gegeben haben. Ja, und das, ich glaube, das macht unsere Musik und auch unsere, in Anführungszeichen, Karriere sehr nachhaltig. Also mir persönlich gibt diese ganze Verbindung und diese ganzen Actions, die wir mit unserer Community machen, das Gefühl, dass die auch sich noch an 20 Jahren daran erinnern werden oder vielleicht noch mal romantisierter so ihren Kindern das irgendwann mal an die Hand geben werden, die Schallplatten. Guck mal hier, dazu haben Papa und Mama dich gemacht. Keine Ahnung.
Ja, es ist halt wesentlich greifbarer, ne? Also wesentlich greifbarer, als wenn ich jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, Spotify-Hit mit, weiß ich nicht, 5 Millionen Klicks irgendwie mir anhöre und da ein Artist dahinter steckt, zu dem ich gar keinen Bezug habe irgendwie oder den ich nicht begreifen kann. Also und deswegen, ich glaube, das ist das, was mich und wahrscheinlich auch viele andere irgendwie so ein bisschen begeistert an, eben auch so dieser Untergrundkultur, gar nicht, um jetzt unbedingt zu sagen, Untergrund sind nur die so und so viel oder so und so wenig monatliche HörerInnen haben, aber wo man das Gefühl hat, okay, man bekommt irgendwie so ein, man hat einen direkteren Austausch, man erinnert sich dann zum Beispiel an so Secret Sessions, wo man irgendwie Leute trifft, mit denen man ja auch untereinander im Publikum irgendwie ganz anders interagiert, als wenn man jetzt auf ein Konzert geht, wo man sich einfach ein Ticket gekauft hat und meistens gar keinen Kontakt großartig mit den anderen Leuten hat. Und deswegen, klar, ich glaube auch auf jeden Fall, dass das viel lang anhaltender ist, als dann eben so diese aufgebaute Distanz zu den großen Stars irgendwie, die es dann gibt.
Ja. Auch viel persönlicher. Also bei den Secret Sessions zum Beispiel machen wir, also ich glaube jetzt in 80% oder 90% der Fällen haben wir selber auch die Tür gemacht. Also dass wir die Leute selber persönlich an den Sessions im Empfang nehmen. Es gibt meistens auch keinen Backstage-Bereich. Wir können uns quasi auch nicht verstecken. Ja. Und sind dann quasi auch immer... Also ja, wir sind quasi auf Augenhöhe. Es gibt jetzt quasi nicht unbedingt ein Machtgefälle zwischen Künstler und Publikum, sondern eher so, hey, wir sind welche von euch, was ja auch mehr oder weniger unsere Attitude ist. Und das macht's, glaube ich, dann nochmal, ja, einfach persönlicher und nahbarer dann. Ich habe auch das Gefühl, dass es so ein, ja, so 200-300 Namen gibt, so dadurch, dass ich lese die ganzen Newsletter, ich packe einen Großteil der Pakete, ich mache die Listen fertig etc., die begegnen mir seit 10 Jahren. Also es gibt wirklich so ein Bunch auf Namen, so wo ich sage so, okay, krass, ich erinnere mich, so dem habe ich damals schon die erste Platte oder irgendein Shirt geschickt oder der war bei der Session schon. Mittlerweile sind dadurch auch Freundschaften entstanden. Ich Shoutouts an Hayskin, ein Fan von uns aus den Niederlanden, der war schon Fan, bevor Talkie in den Niederlanden gewohnt hat, so der ist, glaube ich, bei jeder Secret Session. So, wir kennen mittlerweile seine Frau, seine Familie, seine Söhne, so.
Ja, der kommt mit seinen Söhnen mittlerweile. Das ist, ja,
und das ist halt schon super dope einfach so. Und man ist dann dadurch auch, also es entstehen dadurch ja auch wirklich, ja, so Bekanntschaften und Freundschaften.
Ja, und also wir kriegen auch irgendwie was zurück. Und ich glaube, wir hatten halt auch ein paar Mal so, es ist halt schwer zugänglich oder wie auch immer man Underground oder wie auch immer man das jetzt deklarieren will. Und man muss sich auch da reinbegeben in diese Welt. Ne? Es ist kompliziert auch teilweise zu verstehen und es ist halt, es kann nicht im Hintergrund laufen. Man muss richtig zuhören. Ne? Und die meisten Leute, die uns zuhören, machen auch eigentlich irgendwas nebenbei, wo sie richtig zuhören können. Also zum Beispiel, ja, was haben wir alles so? Tätowierer, Maler, Grafikdesigner oder irgendwelche Leute, die so, ja, oder anders gesagt, wir kriegen dann voll oft auch richtig cooles Feedback von den Leuten, weil die uns halt die wirklich ansprechen oder am Ende noch Platten kaufen, unterschreiben wollen, unterschrieben haben wollen und so weiter. Und die erzählen uns dann, wann sie unsere Musik und wie sie die hören und so. Und das ist irgendwie in Zeiten von Spotify und ja, Likes auf Instagram super wertvoll für uns geworden, glaube ich, ja, dass man so, man kriegt dann so schöne Anekdoten mit irgendwie, ja, was die Musik am Ende auslöst, so, boah, ja, und das finde ich sehr, sehr schön an der Sache, ja.
Es ist einfach wunderschön, euch eurer Liebesgeschichte hier zuzuhören. Und das mache ich die ganze Zeit mit so einem kleinen Augenzwinkern. Aber man muss das ja auch alles in realistische Verhältnisse zueinander packen und dann auch nicht gering genug oder nicht hoch genug wertschätzen, andersrum was richtig, auf jeden Fall hoch genug wertschätzen. Das ist ja auch so ein bisschen eine Basis dafür ist, dass man A, neunmal was zusammen veröffentlichen kann und B, auch über so einen langen Zeitraum miteinander funktioniert, weil das, was ihr da authentisch uns hier jetzt hier transportiert, ja offensichtlich auch bei den Fans funktioniert. So, und dann ist es natürlich eine Basis und deswegen der Grund, warum wir hier über sprechen, das ist die Hip-Hop-Basis. Es ist eine Freundschaft, die dafür sorgt, dass wir hier quasi solche emotionalen, positiven Worte von euch bekommen und es hat ein Vehikel und das ist die Rap-Musik.
Ja.
So, und das ist ehrlicherweise etwas, so wie ihr es interpretiert, offensichtlich so gut und so stimmig und so vertraut, dass die Menschen halt mehr damit verbinden als nur einen Stream, sondern dass sie Bock aufs ganze Produkt haben.
Ja, aber um auch ehrlich zu sein, weil du gerade gesagt hast, ehrlich, so, ist mir nur aufgefallen gerade so, ja, wir haben halt auch Shows gespielt, wo wir also ganz normale irgendwelche Touren gebucht bekommen haben, so, und dann waren wir irgendwo in, was weiß ich, Regensburg oder irgendwas, so, weißt du, und ja, man erreicht die Leute aber teilweise dann nicht über dieses klassische ich gehe auf Tour mäßig und da hatten wir auch schon öfter mal jetzt frustrierende Abende, so, und dann haben wir uns irgendwann auch gesagt, ey, was können wir machen, von uns aus, dass wir das auch cool finden. Und dann sind wir erstmal, ich glaube, unsere erste Secret Session war auf so einem Dach, ne, mit 20 Leuten oder sowas, glaube ich, ne? Das war die erste, oder?
Nee, die erste Secret Session war in diesem geheimen Punker-Club in Kreuzberg.
Okay, nee, aber gut, aber eine dieser ersten, die war auf diesem Dach, weißt du, so ganz, ganz, ganz exklusiv. Und ja, wir füttern das dann irgendwie immer an. Also jetzt, wir haben gerade eine in Amsterdam gemacht. Da gab es immer eine Platte dazu, also so eine special designte Platte. Da hat jeder sozusagen auch noch eine Platte dazu bekommen. Und dadurch es sind dann halt nicht 500 Leute, die da stehen, sondern es waren jetzt in Amsterdam genau 65, glaube ich, ne? Oder irgendwie sowas. Nein, anyway. Auf jeden Fall, ne, die zahlen dann aber alle nicht 20, 30 Euro, sondern die zahlen halt doppelt so viel ungefähr oder mehr. Und kriegen dafür aber auch was, kriegen was ganz Besonderes, kriegen noch eine Platte oder ein T-Shirt oder irgendwas dazu. Und ja, alle haben irgendwie eine gute Experience. Also wir und die Leute haben eine gute Experience. Und es ist von der Stimmung, ja, also, ja, 500 Leute sind auch cool, 5000 Leute sind auch cool. Aber es ist irgendwie, eigentlich finde ich es für unsere Musik viel passender, wenn es so ein bisschen kleiner ist. Und ja.
Wo kann ich mich an diesem Newsletter anmelden?
Zum Beispiel auf unserer Instagram-Seite kannst du einfach in der Bio kannst du einfach Newsletter anmelden.
Um den ganzen Fahren wir Part gemeinsam zur nächsten Secret Session, Nico?
Ja, sowieso. Ich finde nur, weil wir so oft darüber gesprochen haben, sollten wir den Leuten mal ganz kurz die Möglichkeit geben, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt ein paar Leute davon getriggert sind und das vielleicht noch nicht wussten, dass sie ja mal mit einklinken können. Genau.
Das nächste ist ja auch, dass man halt über Instagram und Co., weißt du, erreichst du ja die Leute auch nicht mehr. Also wir haben gerade hier von Anton, von unserem Sichtexot-Label-Boss, gerade meinte er irgendwie, ja, ey, wir haben, was, wie viele Follower haben die? 10K und auf seiner Story sind irgendwie 250 Leute oder so. Also es ist echt schon ziemlich crazy, ja.
Das ist nicht mehr der Weg, das stimmt. Vielleicht ist auch das Vehikel falsch, oder? Was muss Rap heute können? Oh Gott, schlechte Überleitung, ich nehme sie trotzdem.
Ey, du bist doch eigentlich der King of Überleitung.
Ja, aber weißt du, was das Problem war? Ich hatte eine fertig und dann bist du noch mit deinem letzten Thema mit rein.
Ach so, ja, okay, sorry.
Und dann habe ich sie mir quasi selber versaut und jetzt komme ich nicht mehr so in die Spur. Deswegen nehme ich einfach mal. Du hast ein Thema, also wer von euch beiden wollte über Rap reden?
Ich.
Ja, dann leg mal los.
Ich habe die Frage mitgebracht und würde die gerne erstmal euch challengen und dann können wir quasi unsere verschiedenen Blickwinkel miteinander kollidieren lassen. Meine Frage oder mein Thema, was ich mitgebracht habe, ist, was Rap heute können muss, weil ich das Gefühl habe, beobachtet zu haben, dass der gesamtgesellschaftliche Anspruch von Rap heute ein anderer ist als damals. Und das würde ich gerne als Sprungbrett für die kleine Diskussionsrunde nehmen.
Boah, sehr offen gelassen. Wer steigt ein? Ich halte mich am Anfang immer zurück. Johanna, willst du? Volles Pfund?
Boah, ja, ich muss sagen, ich finde es, ich habe mir darüber natürlich jetzt gerade schon die ganze Zeit Gedanken gemacht, während ich gemerkt habe, dass du die Überleitung spinnst dafür. Aber ich finde es super schwierig, weil ich glaube, für mich muss Rap heute immer noch das können, was es irgendwie vor 10, 15 Jahren können musste, und zwar mich erstmal als Fan in irgendeiner Form begeistern. Und ich glaube, das können ganz verschiedene Sachen sein. Das kann entweder ja wirklich das Skill-Level sein, wobei ich so das Gefühl habe, dass das für mich immer unwichtiger geworden ist. Auf jeden Fall deutlich unwichtiger als der Inhalt. Also da merke ich, dass ich immer mehr Wert darauf lege, was verpackt wird oder was erzählt wird. Dass ich einfach auch deutlich mehr aussortiere einfach und eben keinen Bock mehr habe, mir krass problematische Sachen anzuhören. So, ich glaube, da bin ich einfach penibler geworden. Und ansonsten ist es, glaube ich, ganz viel, um so dieses ausgelutschte Wort irgendwie trotzdem zu benutzen, so dieser Vibe, der irgendwie überspringt. Und da spielt, glaube ich, spielen für mich Visuals auf jeden Fall voll krass mit ein, dass ich auch merke, dass ich einfach sehr anfällig dafür bin, wie das ganze Produkt in Anführungsstrichen aussieht, sei das mit einem Video, sei das mit einem Cover, sei das der Artist selbst, der das Ganze irgendwie verpackt, dass ich da auf jeden Fall deutlich schneller draufklicke und mir Sachen anhöre oder mir eine Platte kaufe, wenn mir das irgendwie auch visuell gefällt. Deswegen, ich glaube, es sind ganz viele verschiedene Komponente, aber ich möchte auf jeden Fall irgendwie überrascht werden und ich habe keinen Bock mehr, so genau die gleichen Sachen zu hören, die ich irgendwie so die letzten Jahre immer wieder reingespült bekommen habe, was dann wieder so ein bisschen zurückzuführen ist auf eben so diese inhaltliche Ebene, dass ich irgendwie mehr erwarte, als ich vielleicht irgendwie vor 10 Jahren von Rap erwartet habe oder von einem Rapper oder einer Rapperin.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also es muss mich irgendwie überraschen oder also kreativ überraschen oder es muss künstlerisch gut sein, dass ich es irgendwie richtig feier, oder es muss mich berühren. So, die wenigsten Sachen schaffen es, dass alle drei Boxes getickt sind, sag ich mal so. Aber entweder es berührt mich, dann finde ich schon sehr, sehr gut, sag ich mal. Oder es ist die Form, also wie es halt ja künstlerisch ist so, ne? Dann bin ich auch, kann ich es auch einfach nur so vibe-mäßig, wie du gerade gesagt hast, oder einfach, da höre ich es mir einfach gerne an, ne? Ja.
So. Ich frage mich, wo die, also gerade das, was du beschrieben hast, Johanna, dass sich das so ein bisschen ändert, wo das herkommt, weil du hast ja früher auch nicht das gehört, was chartkompatibel in Top-Streaming-Listen gepasst hat. Und trotzdem spüre ich selber, dass ich an ganz vielen Punkten sowas wie einen frischen Wind wahrnehme. Und ich frage mich, wo der herkommt. Sowohl auf der Ebene, dass sich Superstar-Attitüden und so, dass sich das so ein bisschen verliert und dass da vielleicht auch eine Abgrenzung zu gibt. Aber diese Abgrenzung ist ehrlicherweise wahrscheinlich in dieser Gruppe hier sowieso schon immer von vornherein da gewesen, dass man so in der Entfernung angeguckt hat, was da war, aber sich vielleicht auf den einen oder anderen Hit in Anführungsstrichen einigen konnte, weil er halt irgendwie noch näher an dem eigenen Kern mit drin gewesen ist und zumindest auf dem gleichen Spielplatz unterwegs war. Und das gleiche, irgendwie sowas. Und das hat sich ja schon radikal geändert in den letzten Jahren. Und damit dann aber habe ich das Gefühl, auch eine neue, erfrischende Gesundung von dem Kosmen, in dem wir da alle so unterwegs sind, auf welche Art und immer. Denn ich fühle das Gleiche. Und die Empfindungen sind wahrscheinlich auch komplett identisch zu dem. Inhaltlich brauche ich es manchmal für mich, also bin ich da total variabel noch. Ich freue mich auch einfach immer noch über eine gut erzählte, vielleicht auch manchmal richtig stumpfe Gangstergeschichte. Genauso wie ich aber es auch brauche, dass ich viel Emotionalität und vielleicht etwas brauche, was emotional nah an mir dran ist, weil es mir den Soundtrack für mein eigenes Leben produziert. Und mein Gesamteindruck ist aber gerade, dass wir uns, und das wiederhole ich hier für Leute, die dieses Format hören, jetzt bestimmt nochmal, aber weil es deine Frage war, wollte ich es jetzt einmal mit anbringen, dass wir durch diese schöne, der Baum oder was auch immer, schöne Grüße, Base, die Äste, die fallen ab, der neue Sprösslinge und so, du merkst richtig, wie sich das Gefühl, dass auch wir, also ich spreche jetzt mal von uns, die Enthusiasten halt alle mit einer gewissen Untergrundgröße von dessen hatten, in welchem Kosmos wir stattgefunden haben, was angedockt hat oder größer geworden ist, dadurch, dass alles andere größer geworden ist, das splittet sich gerade wieder ab. Das heißt, es gibt so einen schönen Neuanfangspunkt, an dem du, wenn du es richtig machst, dir wieder neue Community erarbeiten kannst oder sie schon ein bisschen hast und komplett autark von allem anderen funktionierst. Und ich finde, das ist das Geile, was Rap können muss und auch kann und was der Unterschied zu Pop ist. Weil dann verkaufst du wieder, also verkaufst dann präsent, also wie heißt das Wort, transportierst du wieder 100% Emotionen. Weil dann ist es nämlich vollkommen egal, ob der Song 100.000, 10 Millionen oder 100 Streams hat. Ich habe das festgestellt, dass ich in meiner Playlist von dem so großen Streaming-Anbieter, bei dem wir sicher gleich noch sprechen werden, dass in den Top 3 Songs einer ist, den es einfach, der, glaube ich, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach, wie viel Streams hat. Ich glaube, der hat immer noch keine fünfstellige Streaming-Zahl. So. Jig 21, Song Ghostface, ich versuche jetzt mal kurz nebenbei rauszuhören. Und das Schöne daran ist, und trotzdem ist es über diese Kanäle passiert, aber es gibt mir etwas, was nichts mit dem zu tun hat, was diese Mechanismen von mir wollen. Und das sind diese Epochen, die ich gerade, diese Punkte, die ich gerade so gerne mag an Rap. Und die mich immer wieder neu triggern.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich sehe das ähnlich. Ich kann es, glaube ich, ganz für mich zusammenfassen im Sinne von, für mich als Hörer muss Rap irgendwie einen Impact auf mich haben. Also wie Jakob gesagt hat, entweder berührt es mich emotional, es erzählt mir eine Geschichte, es vermittelt mir einen gewissen Vibe oder es hat einfach irgendeine gewisse Kraft. Aus der Sicht des Künstlers muss ich sagen, so Rap muss gar nichts können. So, also es ist alles offen. So, Rap darf alles, Rap kann alles, ich darf alles sagen, ich darf alles negieren. Es kommt halt immer nur drauf an, wie man es verpackt und in welchem Kontext man es verpackt. Ja, aber danke für eure Inhalte dazu.
Es ist total lustig, 3.195 Streams hat der Song, Jig 21, Ghostface heißt die Nummer, irgendwelche Berliner Untergrund-Graffiti-Leute, feiere ich nach wie vor, höre ich auch immer noch regelmäßig, klassisches Boom-Bap-Brett. So, und
hast du mir gerade geschickt, check ich
gleich. Ja, genau, und ich wollte wissen, ob ihr das überhaupt kennt. Ich habe nicht deine Nummer. Check, lass mal nochmal austauschen, bitte, weil ich freue mich gerade
richtig. Ich schick dir was zurück später.
Ja, Mama, ich freue mich richtig auch, das auch selbst, guck mal, ich bin auch Kind dieser 90er und ja, Boom Bap hat natürlich mich geprägt. Ich freue mich wahnsinnig über neue Sachen und entdecke immer wieder schöne neue Sachen. Aber es ist auch so geil zu erleben, dass es eine ernst gemeinte 2023er Version davon gibt, die genau das konservieren wollen, was mich in den 90ern damit angezündet hat, ohne dass sie das miterleben hätten können.
Ja, ja.
Ja. Wenn ihr fühlt, was ich meine. Und das finde ich so geil. Das finde ich so geil. Und da ist es halt auch so faszinierend, dass, also, natürlich ist für mich da bin ich dann vielleicht klassischer Konsument. Natürlich der Spotify-Weg oder Streaming-Plattform-Weg ist natürlich der, den ich nach wie vor auch hauptsächlich konsumiere. Und die Überleitung ist quasi schon im Fliegen. Ich überlege, ob ich noch einen Satz sage oder ob du sie einfach annimmst und sie jetzt mit der Brust annimmst und reinköpfst. Aber Fakt ist, es ist halt im Moment das Nonplusultra. Und ich freue mich dann darüber, und ich wiederhole es noch einmal, schöne Grüße, Jig21, 3.195 Streams. Platz 3. Ja,
also genau, du leitest über zu meiner Frage. Meine Frage war, was kommt nach Spotify? Ich weiß auch nicht, warum ich mir das überlegt habe. Aber
hast du eine Idee?
Naja, ich musste gerade daran denken, weil du das halt gesagt hast, dass dir dieser Künstler irgendwie über den Weg gelaufen ist oder dieser Song über den Weg gelaufen ist. Und ich finde das, also bei Spotify ist es zum Beispiel so wahnsinnig schwer, oder also ich finde es relativ schwer, so neue Sachen zu finden, weil der Algorithmus nicht so funktioniert wie ich, sage ich mal. Und ich fand das, also ja, oder ich finde es halt geiler, wenn mir jemand anderes etwas empfiehlt, ne? Der zum Beispiel einen ähnlichen Geschmack hat oder so. Also wenn du mir jetzt was empfiehlst oder jemand anders mir was empfiehlt, dann freue ich mich darüber. Und das, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Transition nicht mehr so gut funktioniert, ne, zwischen dem, jemand empfiehlt mir was, oder also ich bin ja eigentlich süchtig nach neuer Musik, ich will neue gute Musik finden, aber ich finde sie irgendwie nicht mehr so einfach, wenn ich einfach über Spotify gehe. Früher gab es halt so Blogs und so, weißt du, die irgendwie kuratiert haben, was, oder ja, einfach irgendwie irgendeinen ja, irgendwas kuratiert haben, was sie gesagt haben, das ist gut. Und dann konntest du halt sagen, ja, ich habe einen ähnlichen Geschmack und kann mich dahinter klemmen und kann da neue Sachen entdecken. So. Und irgendwie, ja, fehlt mir das so ein bisschen. Weil es halt auch gleichzeitig über Instagram und Co. oder TikTok, whatever, so, finde ich es auch nicht. Da finde ich es auch nicht zwischen den ganzen Katzenvideos und so. Ne? Das ist so ein bisschen, das finde ich, ist so ein bisschen das Dilemma, dass die Kuration so ein bisschen fehlt. Ja,
die gibt es ja schon.
Also, ja, natürlich, es gibt bei Spotify Leute, die was kuratieren, aber das ist ja nicht...
Das meine ich nicht. Das meine ich nicht.
Ach so, also, das meinst du nicht.
Bei Spotify selber, ja klar, da hat es natürlich aber auch andere Mechanismen. Aber, oh Gott, der Kollege Herr Merck zum Beispiel, das Name aus dem Untergrund, ich weiß nicht, ob den da draußen den geläufig ist, ihr kennt den, auch damals schon immer, und der hat auch irgendwann eine Spotify-Playlist dazu angefangen. Und wenn du willst, findest du Menschen, die dafür sorgen, dass du die Musik, die zu dir passt oder die du haben möchtest, von jemandem kuratiert wird, der auch einen Schritt weiter geht. Wie mit Backspin, und das ist die Umleitung, die eigentlich Hannah jetzt übernehmen müsste, aber mit Thank Backspin, It's Friday. Natürlich versuchen wir jede Woche einfach mal abzudecken, was es gibt. Aber es gibt auch einen Grund, warum bei uns, keine Ahnung, der Apache oder der Bones Song, der nicht in den Top 3 stattfindet, sondern vielleicht auch erst auf 10, 15, weil wir sagen, ja, ey, ihr seht ihn doch eh auf den 10 größten Playlisten, so. Wer ist dabei? Er gehört dazu. Das ist Teil von diesem Release-Freitag, den wir hatten. Aber wir packen halt T9 nach oben oder wen sonst auch immer. Diese Woche seid ihr, glaube ich, da. Um auch ein bisschen von unserer Seite ein kleines bisschen zu zeigen. Aber auch nicht bewusst eine Ecke nur abzudecken, sondern dann steckt dahinter Kalim und dann Chelo Abdi und weiß ich nicht. Die Mischung macht es halt. Und wir haben dadurch, glaube ich, schon versucht, von unserer Seite so den Schritt zu machen. Mhm. Du musst deine was sagen. Aber ich glaube, wir werden um das Vehikel nicht mehr drumherum kommen. Die Stärke von Hip-Hop als Kultur ist ja aber, dass es sich dem annimmt und halt für sich in allen Richtungen das Beste draus macht. Haben sie schon gemacht, weil sie die Charts damit weggeflext haben. Der nächste Schritt ist halt auch, dass auch der Untergrund dafür sorgt, dass er diese Vehikel benutzt.
Ja, und ich meine, wir haben jetzt über Spotify und was es nicht kann irgendwie, aber wir haben eigentlich noch nicht über das danach, ne? Was kommt nach Spotify? Was ist denn eure, was denkt ihr denn, was danach kommt?
Ja. Also ich glaube, es wird erstmal noch ein bisschen schlimmer mit Spotify. Ich meine, diese neue Payment-Sache haben wir ja schon gesehen. Also ich spreche jetzt wieder aus Künstlersicht. Aus Künstlersicht, gerade auf unserer Flughöhe, ist Spotify nun überhaupt nicht geil. Aus Konsumentensicht kann ich es voll verstehen. Da finde ich super geil. Da muss ich auch tatsächlich mal die Algorithmen loben. Also ich habe meinen Spotify-Account, das ist ziemlich gut gepflegt, weil nur ich höre damit. Und ich habe tatsächlich vom Algorithmus schon ziemlich geile Sachen empfohlen bekommen, die ich vorher noch nicht gehört habe, die ich dadurch entdeckt habe. Und dann quasi von der Spotify-algorithmischen Empfehlung mir dann eine Vinyl von einem Künstler gekauft habe. Also quasi, es gab dann sogar eine Conversion, wenn man das so nennen möchte.
Stark.
Das fand ich tatsächlich ganz geil und gibt mir dann wiederum aus Künstlersicht auch die Kraft, so naja, vielleicht kann das ja was Ähnliches bewirken. Aus Künstlersicht, glaube ich, braucht es immer noch eine Konterkultur. Die meisten sowas so, du brauchst irgendwie noch ein anderes Medium, einen anderen Outlet, wie zum Beispiel ein Newsletter etc., der dich auch ein bisschen unabhängiger von fremdbestimmten Plattformen macht, die dich durch Algorithmen und sonstigen Reichweiteneinschränkungen einfach behindern.
Entschuldigung, aber du musst auch, aber ist da nicht, ist dann, also mal ganz ehrlich, ist doch kein Unterschied zu früher? Also wenn man mal darüber spricht, dass es früher mehr Plattformen gab, so, ne? Kein Schwanz hat dir das Backspin-Magazin präsentiert, 1900 irgendwann, und du gesagt hast, oh, das ist ja interessant, sondern du bist quasi den Pfad gegangen, um dann an diese Quelle zu kommen, die dir dann zeigt, was es gibt. Oder besagte Blogzeiten, auch Herr Merck und Konsorten, die dann an einer Stelle massiv... Das war ja keine große Kampagne. Du bist da ja hingegangen und das ist ja heute ganz genauso. Ich glaube, wir sind einfach nur lazy geworden, weil diese Produkte an sich dir das Gefühl geben, ist der Algorithmus sorgt ja dafür. Nee, Dicker, geh rein, such.
Ich glaube auch die Angebotsvielfalt ist wesentlich höher. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine
Kinder Schwemme, zurück, man muss sagen, die Schwemme, das ist eine krasse, sind 60.000 Songs am Tag.
Ja. Also das ist auch so.
Auch die sind halt nicht kuratiert. Das ist einfach nur, der Großteil ist einfach nur Lärm, sag ich mal so. Und ich bin so, also ich, was ich meine, ist mehr, ich würde mir manchmal ein bisschen mehr, ja, Kuration irgendwie wünschen, dass jemand nochmal drüber hört und sagt, okay, kann man den Leuten antun? Oder das ist so irgendwie sowas wie, ja, das ist kuratiert, hört mal hier rein, und das ist irgendwie alles nur
wild. Also es gibt so ja für jeden Geschmack einen Kurator. Hip-Hop ist ja so divers geworden. Ich finde, man kann Hip-Hop auch nicht mehr so mit Hip-Hop gleich tun. Es gibt so viele verschiedene Strömungen, so viele verschiedene Subgenres, Submilieus, so die zwar auch alle irgendwie Hip-Hop hören, aber miteinander so gar nichts zu tun haben, so dass es fast so divers wie Metal mittlerweile, glaube ich. Und was ich aber auch neben dieser Angebotsüberflutung an Musik teilweise auch, dass ich die Angebotsüberflutung an Kuratoren oder einfach so Medienmachern. Also damals, wenn ich mich zurückerinnere, als ich ein Jugendlicher war, da gab es Backspin und das Juice Magazin, und ich habe mir beide geholt, weil das die einzigen waren, so die so quasi für mich den Schirm aufs Ganze hatten, so wo ich sage, okay, so bei ihr, weißt du, hier kriege ich alles über Graffiti mit, hier kriege ich alles über Hip-Hop in Deutschland, über Hip-Hop international, und wenn ich richtig Bock drauf habe, vielleicht noch ein bisschen Frankreich. So, da gab's halt auch noch kein Internet-Dings. Dann hatten wir irgendwann MySpace, Facebook, Nico. Aber im Gegensatz zu damals und auch bei YouTube hattest du einfach auch noch ein bisschen Drive auf deinen Konten. Also wenn ich so, da gab's diese ganzen Reichweiten-Einschränkungen noch nicht, weil die Plattformen noch da gerade da dran waren, dich abhängig zu machen. So, hey, die ersten Schüsse sind umsonst, so richte mal komplett alles darauf ein. Ja. Und dann, wenn es richtig losgeht, dann drücken wir dich runter. Das ist, glaube ich, so der entscheidende Unterschied zu damals. So, wenn ich an YouTube denke, so wir haben, so damals haben wir ein YouTube-Video rausgebracht, und dann hast du, auch wenn du keinen eigenen Kanal hast, war es kein Problem, irgendwie da so 30.000, 40.000 drauf zu kriegen. Heute können wir irgendwie froh sein, wenn wir irgendwie 5.000 in der ersten Woche haben oder so, weil halt alles erstens so krass überflutet und aber auch so eingeschränkt in deiner Reichweite ist.
Also dann ist ja die Frage nicht, was kommt nach Spotify, keine Musikdistributionsfrage, sondern eher eine Kommunikationsvehikelfrage.
Ja, voll.
Und dann wäre es ja eher, was kommt nach TikTok und nicht nach Spotify. Denn TikTok hat ja schon dazu geführt, dass Künstler und Künstlerinnen auf einmal auf Spotify erfolgreich gewesen sind, auch wenn sie vorher keine nennenswerte Reichweite gehabt haben.
Absolut, ja. Das ist auch nochmal, TikTok ist ja echt nochmal eine ganz eigene Dynamik. Kann ich persönlich gar nicht so mitreden. Also beruflich könnte ich vielleicht ein bisschen mitreden, so dass TikTok ein spannendes Outlet ist. Aber für uns als T9 finde ich TikTok überhaupt gar nicht ein adäquater Kanal. So, also es kommt dann immer drauf an, wer deine Zielgruppe ist, was du für Mucke machst, etc.
Klares Einspruch, euer Ehren. Aber das kannst du aus dem anderen Vehikel auch sagen, weil ich glaube, du musst die Plattform und die Mechanismen von dem Sichtbaren trennen. Das ist jetzt sehr abstrakt formuliert. Sondern du musst dich auf den Mechanismus besinnen und dann so ein bisschen natürlich auf das, was du Erfahrungswerte dir von anderen Plattformen gezeigt hast. Überleg mal, wer hat jetzt Facebook in der Hand? Und wo hat's angefangen? Als die Generation, die von Facebook zu Musical.ly gewechselt ist, so, ne? Da war Angela Merkel noch in ihrer zweiten Amtsperiode als Bundeskanzlerin dieses Landes, so gefühlt. Und entsprechend wandert das Ganze weiter. Und wir haben jetzt bei Instagram ja genau den Fall, dass das alles immer älter wird. TikTok wird irgendwann von der konsumstarken Zielgruppe 25 plus übernommen werden. Und die sind dann ja alle die am Wochenende mal frei von der Familie machen wollen, um sich dann mal ein Secret-Gig von T9 zu gönnen, mit inklusive Vinyl. So. Deswegen musst du jetzt schon am Start sein, damit die Leute dann quasi auf 100 Folgen Secret-Talk
dann muss T9. Ich, dann nehme ich mal deine Vehikel-Metapher auf. Also klar, TikTok kann ein cooles Vehikel sein, dann muss aber dein Thema auch ein anderes Vehikel sein, um zum eigentlichen Thema zurück. Also wenn ich mich zum Beispiel richtig erinnere, Soli, welcher gerade übel durch die Decke geht, auch ein spannender Künstler ist, der hat, glaube ich, seine erste Aufmerksamkeit, so wie ich es mitbekommen habe, eher über so Outfits und so bei TikTok bekommen und dann über seine Musik dahin. Und das ist halt wiederum eine Sache. Können zum Beispiel wir als T9, müssten uns ja noch irgendwas für TikTok überlegen, was wir an Inhalten TikTokable machen können, um das als Vehikel zu unserer eigentlichen Musik zu nehmen. Weil wenn wir uns da hinstellen und sagen, ey, yo, ich bin DOS9 und mein neues Album ist draußen, danach kräht bei TikTok kein Hahn.
Kein Hahn, genau.
So, wenn ich da irgendeine geile Choreo mache zu unserer neuesten Single,
Musst du so? Nicht mal. Musst du nicht mal. Du kannst,
dann
du kannst
mach ich auch. Da mach ich mich so gespannt.
Ja. Aber es gibt ja auch genug Beispiele, die zeigen, dass du mit es ist nicht nur Entertainment, es ist auch Infotainment, was auf dieser Plattform funktioniert. Und ich selber, also das ist natürlich eine Algorithmusfrage, aber ich folge halt auch, keine Ahnung, so 3-4 amerikanischen DJs, die unfassbare Reichweiten haben, aber die alle Oldschool-DJs sind, die mir einfach die ganze Zeit erzählen, welche Songs im Jahr 1995 alle Hit und angesagt waren, dann mixt er die fünf zusammen. So, und du hast ja einen hier im Team, der mindestens einen, der das kann, ne, Torgi? Ich seh dich da schon, ich sehe die TikTok-Karriere schon steil gehen.
Ja, ich sehe dich ja. Da auch total, Torgi, ja.
Ich habe tatsächlich neulich mal so ein Beat Breakdown Video gemacht, was auch ganz lustig war, aber siehste, dann habe ich das versucht nochmal zu machen und dann war es so richtig so, oh Gott, was mache ich hier? Ich kann halt auch, also ich habe auch wirklich Schwierigkeiten, meine Musik so, ja, so krass anzupreisen, sage ich mal. Ne?
Aber ey, das meine ich, Entschuldigung, wenn ich da reingehe, aber das meine ich mit dem, das Instrument von der momentanen Sichtbarkeit trennen. Weil das ist ja eine bestimmte Klaviatur, die gerade gespielt wird. Und ja, aber du musst nicht tanzen, du musst nicht versuchen, irgendwie Entertainment zu machen, das gar nichts mit deinem Produkt zu tun hat. Ich glaube, da ist irgendwie time on your side. Du musst authentisch zu dem sein, was du sein willst und was du machst. Und wenn das dazu führt, dass du einfach mal 5 Jahre lang, aber einfach nur 150 oder 1000 oder was auch immer Views auf dein Ding, ist das halt einfach so der Fall. Trotzdem wirst du damit, also ist ja nicht der Anspruch von euch, morgen die Lanxess Arena auszufangen. Natürlich der Wunsch, aber nicht das Ziel nächste
aber
Woche.
Aber Secret Gig.
Ja, mit der 10. Klasse Secret Gig Lanxess Arena. Sold out in 24 Stunden. Aber wenn das einfach dazu führt, dass dadurch Newsletter, was auch immer, richtig beworben werden, um den richtigen Step zu machen, ich bleibe dabei. Ich glaube, dann ist diese Plattform dafür auch genauso spannend, weil die Generation natürlich auch heranwächst, die euch kennt. Mein erster Kommentar bei TikTok war immer, wer bist du und was kannst du?
Ja, aber jetzt komme ich nochmal zurück zu meinem Beatmaking-Video, was ich dann gemacht, mein Beat-Breakdown. Ja, das war dann einfach irgendwann so gelangweilt. Also dabei ist der Beat eigentlich ganz cool, den ich downbreaken wollte. Ja, aber es war dann einfach, ich war so, ich kann dann nicht, ja, und dann habe ich hier das und das gemacht und guck mal hier, voll geil. Oder weil es ist einfach nur, weißt du, es ist einfach nur ganz, es ist einfach nur ein Beat. Ein Beat ist ein Beat, ist ein Beat so ungefähr. Ich habe schon 1000 Mal... irgendwelche Samples so und so geflippt. Ich kann es nicht, weißt du, was ich meine? Ich kann gar nicht sagen, dass es jetzt so geil ist. Natürlich ist es irgendwie geil, aber ich selber kann es nicht sagen. Und mir fällt auch noch ein Video ein, was ich vor kurzem gesehen habe. Da war so eine Künstlerin, die hat halt gesagt so, ey, nicht alle Musiker können sich großartig vermarkten. Die hat halt so gesagt, stell dir vor, Tom York hätte auf TikTok seine neue Platte irgendwie promoten müssen. Das wäre halt einfach nur total seltsam gewesen und alle hätten sich gewundert, was stimmt nicht mit diesem Typen so ungefähr. Aber ein großartiger Musiker, weißt du, aber er kann erst halt nicht, ja, hätte auf TikTok nicht funktioniert wahrscheinlich. Weißt du, was ich meine?
Das ist nämlich das große C. So, du brauchst halt für TikTok auch ein gewisses Commitment, so dass du das als Künstler machen willst. Und ich spreche, glaube ich, für Torgi und mich so, dass ich die Zeit, die ich noch mal da reinstecken müsste, um dort die Community aufbauen müsste, lieber darin investieren möchte, um mit Torgi eins seiner coolen Restaurants auszuprobieren oder einen Song zu machen. Von daher bin ich ganz froh, dass wir tatsächlich nicht unbedingt darauf angewiesen haben, sondern diese Newsletter-Mechanik haben, welche stetig wächst, um uns der Sache so ein bisschen zu entgehen. So, aber ich bin voll bei dir. Wenn man das richtig machen würde, könnte man auch auf unserer Flughöhe mit unserer Zielgruppe da sicherlich Mehrwerte schaffen. Aber du brauchst dann natürlich einen gewissen Zeitinvest und halt auch ein Commitment. So, du musst halt schon auch Bock haben, das zu machen. Und wenn du dann aber so ein Beat-Breakdown machst und dir schon denkst, so, boah, das ist alles so simpel und so ein Dings, es interessiert doch gar keinen Scheiß und irgendwie habe ich sowieso keinen Bock, ich würde jetzt lieber ein Beat bauen, statt euch die Scheiße zu erzählen, dann wird's, glaube ich, nix. Oder du machst es halt so anti, dass es dann wieder schon unterhaltend ist, so dass du wirklich deinen Anti-Bock so krass auf TikTok repräsentierst, dass dadurch schon wieder Content entsteht, der tatsächlich irgendwie entertainend ist. So.
Tja. Ja, und ich bin da voll bei dir, Alex. So. Und ich denke da auch manchmal so, also zum Beispiel, gutes Beispiel ist immer Alchemist, finde ich. Ist immer ein gutes Beispiel für alles Mögliche, aber der ist halt so, der postet halt das Cover von seiner Platte, ich meine, der hat auch fast 1 Million Follower oder so, ist vielleicht auch was anderes, ja. Oder ein Kendrick oder so, weißt du, okay, auch wieder ganz anderes Beispiel. Aber die posten halt einmal das Cover und sagen, hier, in 3 Tagen kommt mein neues Album raus. Und that's it. Und so würde ich es mir am liebsten auch wünschen, ne? Klar haben die Material zwischendurch, wo irgendjemand eine Kamera draufhält und so, ne? Also das ist, die machen jetzt auch nicht ganz ohne. Aber ja, die machen jetzt nicht so ein komisches, selbstgedrehtes Video, wo sie in die Kamera sagen, kauft jetzt unbedingt mein Album und sich so anbiedern. Weißt du, was ich meine?
Aber genau das meine ich ja. Also da wiederhole ich mich. Das ist alles TikTok gerade, genau. Das ist alles TikTok gerade, genau. Und genau das musst du ja nicht machen, weil das ist genau Quatsch. Mhm. Aber ich erinnere mich da gerne an ein Gespräch mit Jan Delay, der meinte, ey, TikTok ist doch geil, weil geht's um Mucke. Und vielleicht muss man einfach mal, also einfach drüber nachdenken, was ist denn die Mechanik dahinter? Die Mechanik ist, wenn du authentisch einen im Moment natürlich durch Algorithmen viral gesteuerten Content produzierst, oder einen Algorithmus gesteuerten Content produzierst, der viral, Chancen hat, viral zu gehen, dann kannst du jetzt auf TikTok erfolgreich werden. Aber definiere erfolgreich für T9. Braucht es auf jedem Video 250.000 Views, jeden Tag ein Video? Oder reicht es, wenn es da 2.000 Leute gibt, die sich das angucken, weil sie den Content cool finden und auf dieser Plattform etwas gefunden haben, was ihnen etwas gibt, was da, woraus ein Wachstum entstehen kann, was nichts anderes ist außer als Streaming oder, ey, wir spielen, selbst der organische Weg von, ich spiele auf einem Konzert, da sind 50 Leute, die erzählen das weiter, nächstes Mal kommen 100 Leute. Das ist auch, das ist im Prinzip organischer Algorithmus, der dafür sorgt, dass du, darum geht's mir. Ich glaube, dass das alles, was wir da gerade sehen, und ich betone, ich das Plädoyer, das ich gerade halte, das können wir auch abbrechen, da geht's mir gar nicht im Detail so. Ich will euch nicht davon überzeugen, TikTok zu machen. Aber ich bin selber seit 3 Jahren in diesem Prozess. So, TikTok-Gespräche, ich hab vor, das klingt jetzt aber im Prinzip vor 3 Jahren verstanden, wie der ganze Scheiß funktioniert für mich selber. Und glaubst du, ich habe seitdem irgendwelche TikTok-Videos gemacht, weil ich aber weiß, ja, aber der Moment dahin zu kommen, dass es sich anfühlt wie etwas, was organisch, authentisch zu mir passt, das ist krass schwierig. Aber ich freue mich dann darüber, wenn ich meinem Freund Pimpf dabei zugucke, wie er seine Freestyle 16er kleinen Tour-Videos, bam, Fußball, bam, bam, alles authentisch damit reinbringt. Und der macht nicht einmal irgendwie einen Content, natürlich vielleicht an bestimmten Stellen durch die Triggerpunkte erste 3 Sekunden oder sowas. Aber ansonsten macht der Pimpf-Scheiß auf TikTok, wie einfach Pimpf ist. Mhm. So. Und diese eine Hürde zu schaffen, so wie bist du, gibt es einen Weg, wie du in der Lage bist, an einer Kamera zu sprechen und einen Scheiß zu machen, oder bist du es nicht? Dann finde vielleicht einen anderen Weg. Ich würde aber immer dafür plädieren, die Plattform nicht aus den Augen zu verlieren, in welcher Form man sie auch immer irgendwie nutzt, ohne dass ihr morgen den Talkie-Dance macht.
Wenn also das soweit ist, dann bin ich bei TikTok auch am Start.
Siehst du, ich wollte nämlich gerade die ganze Zeit wissen, ob Johanna irgendwie Tipps hat.
Ich war jetzt relativ lange still, weil ich sagen muss, dass ich bei TikTok, obwohl ich eigentlich genau die Generation TikTok bin, komplett raus bin, aber auch einfach so ein bisschen aus Selbstschutz der noch höher werdenden Bildschirmzeit, die ich sowieso schon habe. Und auch viel von dem, was ich konsumiere, gerade was jetzt Artists betrifft, auch eben einfach noch nicht da stattfindet. Also ich glaube, das ist bei mir eben auch so ein Punkt, dass ich vielleicht die Plattform wechseln würde, wenn ich merke, dass die Artists, die mich interessieren, von denen ich mir Content angucken will, dann eben auch dort stattfinden. Und ich aber auch schnell das Gefühl habe, oder ich bin schnell so übersättigt von Content, auch wenn es ein Artist ist, den ich total feier, und der hat jetzt Promophase und da kommt die ganze Zeit irgendwas bei Instagram. Ich auch schnell dazu neige zu denken, ich mute das jetzt mal kurz, weil ich habe es jetzt schon mitbekommen und es interessiert mich in dem Ausmaß vielleicht gar nicht. Deswegen, ich habe für mich als Konsumentin auch noch nicht den Weg zu TikTok gefunden, obwohl ich natürlich die Vorteile auch aus zum Beispiel Artist-Perspektive oder auch für meinen Job auf ganz vielen Ebenen natürlich total sehe und für mich aber auch noch nicht so ganz der Weg da ist, wie ich dahin komme, dass ich das gerne konsumiere und dass mich das nicht überfordert, da den ganzen Tag keine Ahnung wie viel reingespült zu bekommen, was mich vielleicht auch nicht interessiert. Da ist natürlich dann Algorithmus irgendwie wieder ein Riesenthema, aber ich glaube, noch weigere ich mich ein bisschen, den Algorithmus so auf mich anzupassen und so viel Zeit da rein zu investieren, dass ich dann eben auch nur noch das gezeigt bekomme.
Nico, welchen Kanal ich da eigentlich noch viel spannender finde, jetzt am Beispiel T9, ist ein anderer, auch ziemlich, naja, nicht neuer, aber auch ja, aktuellerer Kanal, und zwar Reddit. finde ich total krass. Gerade auch, wenn es um Nerd, ja, um das ganze Nerdwander geht, um Nerdshit etc. So, da sehe ich Reddit, da sehe ich viel mehr Potenziale auch nochmal, gerade wenn man auch so tiefere und nicht so ganz hedonistische Inhalte eher spielt. So, ich meine jetzt, wir machen zum Beispiel viel so Dostlogs und Behind the Scenes und so Liner Notes erklären etc. Dafür oder auch so einfach Nerd-Austausch. Ich glaube, da wäre Reddit für uns ein viel praktischerer Kanal, den wir auch authentisch bespielen könnten. Und was ich persönlich daran auch geil finde, so, es ist irgendwie wieder das, wo wir auch herkommen. Also Foren damals so, das waren meine ersten Berührungspunkte mit dem Internet. Und alles, was ich wissen wollte und haben wollte, habe ich in Foren gekriegt. Und ich habe mich jetzt erst vor 2-3 Monaten in Reddit reingenerdet. So, und ich bin begeistert von Reddit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin ich tatsächlich am Überlegen, so, okay, wie können wir das in unsere, Anführungszeichen, T9-Content-Strategie irgendwie mit aufnehmen, dass wir das als zusätzlichen Arm unserer Content-Maschinerie nutzen können. So.
Fühle ich 100% und ist ehrlicherweise sehr schlau. Und am Ende tauscht TikTok gegen Reddit aus und nutze die Plattform für das, was sie sein soll. Darum geht's mir im Kern bei diesen ganzen Sachen. Und ich habe mir ein längeres Plädoyer gehalten. Am Ende wird TikTok nächsten Monat gesperrt und da hat sich das Ganze eh erledigt. Ich habe vor kurzem von 2 neuen Plattformen gehört, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Und ich habe die Namen schon wieder vergessen, wo jetzt schon die 12-Jährigen längst schon unterwegs sind. Wir werden dieses Rennen nicht aufhalten. Was wir aber natürlich versuchen werden, ist unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Leute kuratiert durch die Redaktion mitkriegen, was ihr macht, und packen euch dann aufs Cover von Playlisten wie Thank Backs When It's Friday, damit die Leute reinhören. Das mache ich auch jede Woche, Johanna auch, und dann suchen wir uns Songs aus und die stellen wir hier vor. Denn das ist auch eine Art von Kuration. 3 Songs Johanna, 3 Songs Nico. Wer soll anfangen?
Leg du mal los.
Ich habe mir, jede Woche so den Spleen von Mixtape, das ich mir zusammenstelle. Und auch dieses Mal, es war so ehrlicherweise Mucke, die sich so angefühlt hat. Ich bin heute von der einen Produktion hierher, zu Fuß, durch den Regen, Hamburg, haben die Songs hervorragend gepasst. Nummer 1, OG Kimo und Levin Liam. Bee Gees, Wildberry Lillet Sample von Nina Schuber mit drin. Aber ich mochte die Kombination aus. Ich, OG, ne? Kimo, einfach top. 3 Künstler für mich aktuell, und ich bin aber da auch immer so ein bisschen nach der Suche, wo geht der nächste Schritt hin? Macht er einfach das weiter, wofür ich ihn liebe, oder gibt es so Momente, wie könnte ich mir auch vielleicht mit Außensicht strategisch vorstellen, was dem hilft oder dass noch mehr Leute merken, was für wie cool der ist? Ne, deutscher Kendrick, Hust. genau. und da fand ich, Levin Liam, also einer von diesen Kandidaten, die da aus dieser mehr gesanglichen Ecke kommenden upcoming Superhelden. Das ist eine perfekte Kombination. Das Ding heißt Bee Gees und klingt genauso wie nächste Single von den beiden wird dann dafür sorgen, dass, weil der eine noch größer geworden ist, dass OG Kimo seine erste Single 1 kriegt. So fühlt sich die Nummer 1, aber dafür ist der Song halt, ich finde ihn gut, aber er ist nicht zu düster. Habt ihr eine Meinung? Nicken alle brav.
Ich fand den davor krass, diesen Torshaven, heißt er so? Ja, den fand ich irgendwie krass. Der hat mir noch ein bisschen besser gefallen, muss ich ganz ehrlich. Ich fand Levin Liam, ne, richtig? Mhm. Ja, ich fand seinen Part war sehr gut geschrieben und alles, aber es hat mich nicht so richtig gecatcht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das davor fand ich, der Torshaven fand ich irgendwie krasser.
Ich finde so, Kimo und Frank und machen was sie wollen, so, die sind für mich irgendwie so die Galionsfigur von richtig gutem Hip-Hop-Handwerk, ich ist hängen geblieben an, der aber kommerziell zugänglich ist. So, und von daher können die alles machen, was sie wollen, und ich freue mich, dass sie genau mit dem, dass sie es so machen, wie sie es machen, halt auch so einen Anklang finden. Finde ich enorm wichtig für die Hip-Hop-Kultur, auch für den, besonders halt auch für den Untergrund. Finde ich, ja. Von daher ganz top. Ich habe mich mit den Lian Leven, also mit der aktuellen Single, noch gar nicht so krass auseinandergesetzt. Die Single davor fand ich auch dope. Aber generell dieses Statement über Kimo und Frank muss ich jetzt an der Stelle mal loswerden.
Nehme ich. Wunderbar. Kalim, 2. Song. Zumindest bin ich ehrlich, heißt die Nummer. Ist vom neuen Album. 8. Album von Kalim. Und ehrlicherweise einer von den Kandidaten, die Also das, natürlich spielt da viel Hamburger Lokalkolorit mit durch und so, aber der Typ, ich finde den Typen viel, viel krasser und auch viel, viel künstlerischer, als es vielleicht in der Gesamtwahrnehmung so hängen bleibt, weil viel unter einem Radar stattfindet. Vielleicht auch manchmal falsche Entscheidungen karrieretechnisch getroffen, vielleicht auch einfach die Realität zu sehr reingekickt im wahrsten Sinne des Wortes in manchen Stellen. Aber ich feiere es, dass der jedes Mal wieder abliefert und auch unterschiedlichst. Mhm. Und zumindest bin ich ehrlich, ist hier ein sehr geiler Titel für das, was man da zu hören bekommt.
Man mag es nicht glauben, aber ich feiere Kalim schon seit dem ersten Album, dieses Mixtape auf diesen G-Funk-mäßigen Beats oder so. Das habe ich schon gepumpt und auch diese ganze Entwicklung zu diesem ja moderneren, kontemporären Sound fand ich geil. Ich fand auch schon immer die Art und Weise, wie seine Vocals gemischt sind, schon so allein die Adlibs und so, es war schon immer killer. Und
Beats waren auch immer crazy.
Auf jeden Fall krasser Künstler, so fühle ich voll.
Ja, schön, freut mich. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das auch dieses Album entwickelt und ich hoffe, er macht immer weiter Mucke. Ich habe noch einen dritten und so sagen wir so, ja, das triggert mich jedes Mal wieder und jedes Mal kommt wieder irgendeiner um die Ecke und dann macht Bum Bum Chuck und ich laufe durch den Regen und mach Bum Bum Chuck und ich bin am Start und freue mich darüber und dieses Mal ist es Schäse Gang unter Strom der Song und ja, ist einfach irgendwie, das ist ich gehe quasi nicht regnerisch durch Hamburg, sondern auch durch verregnetes Köln und höre dabei diese Mucke und freue mich und es ist einfach Boom Bap. Ich kann dir nicht mal genau sagen, worüber die da gerappt haben, ist mir aber auch scheißegal, es war einfach, es war gut. Mein Boom-Bap-Herz hat sich kurz erfreut daran. Damit wenigstens ein bisschen Boom-Bap hier in der Runde stattfindet, ich weiß nicht, ob ihr eine Meinung zu Schäsig habt, sonst nehme ich direkt die Überleitung und gebe sie Johanna, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass du keinen Boom-Bap ausgewählt haben wirst.
Nee, das nicht, aber ich halte auf jeden Fall wie gewohnt die Untergrundfahne hoch und habe drei Tracks dabei, von denen wahrscheinlich nicht so viele Leute mitbekommen haben, die aber auch alle in unserer Playlist stattfinden. Und zwar einmal den Track Buster von Sora. Sora ist Rapperin aus Freiburg und der Track ist Teil ihres neuen Albums, was jetzt am letzten Freitag erschien. Und ja, es geht so ein bisschen ums Rauskommen aus der Stadt, Abstand nehmen von seinen eigenen Lastern und so ein bisschen ja Dampf ablassen. Radio Trash hat den Beat gemacht. Ich mag das ganze Projekt auf jeden Fall sehr gerne. Und sie ist wirklich noch sehr, sehr untergrund. Also ich glaube irgendwie, weiß nicht, 400 monatliche HörerInnen oder so. Sollte man auf jeden Fall mal auschecken. Habe ich sehr gefeiert. Genau, für den nächsten Track geht's wieder zurück in den Norden nach Hamburg, denn Bon Aqua haben den Track Creepers released. Das sind so, ich glaube, zwei Dudes hier aus Hamburg. Habe ich irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, wirklich jetzt durch den Track das erste Mal gehört. Und das trifft auf jeden Fall ziemlich den aktuellen Zeitgeist, was so den Sound betrifft, würde ich sagen. Beat ist irgendwie so eine Mischung aus gefühlt allem, so ein bisschen UK Garage Einfluss, bisschen Drum and Bass, bisschen Trappy, aber alles in allem auf jeden Fall eher melancholisch, bisschen düsterer, geht um die Gang, ums in der Stadt rumhängen, Mucke machen, so recht, ja, ich sag mal, banale Alltagsgeschichten, aber hat mich irgendwie abgeholt und ja, habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert, vor allem natürlich auch wieder so ein bisschen Hamburg-Bezug, darüber habe ich mich sehr gefreut. Und das letzte Ding geht in mein geliebtes Rhein-Main. Auch das versuche ich immer einmal hier reinzusprenkeln, und zwar nach Frankfurt. und zwar haben Gigi Schnabib und Papa Deklo ein gemeinsames Album rausgebracht, das heißt Mit Absicht. Mit den beiden durfte ich auch ein Interview zu dem Album führen. Gigi ist Rapper auf dem Ding, Papa Deklo sehr, sehr krasser Produzent. Und da hat mich vor allem der Track Kopffix ziemlich abgeholt. Da ist Feature drauf, OG Lou. Über die haben wir, glaube ich, auch in der einen oder anderen Folge hier schon mal gesprochen. Von der hat, glaube ich, mittlerweile so ziemlich jeder irgendwie ein bisschen was mitbekommen. Und ja, liefert einfach ordentlich Anti-Haltung gegen Macker-Gehabe. Und ja, damit kriegt man mich, glaube ich, fast immer. Deswegen die drei Tracks sind meine Auswahl.
Waren mir alle drei nicht geläufig, wirklich. Aber was habt ihr
denn tatsächlich nur die letzten. Ja. Ich kann tatsächlich nur die letzten beiden, die kenne ich. Das Release habe ich auch mitgekriegt, habe noch nicht reingehört. Die anderen beiden habe ich aber auch gar nicht auf dem Schirm. Und Schäsig Gang, Nico, wollte ich nochmal aufgreifen. So, die habe ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm. So, sind auch schon ewig dabei, oder?
Ja. 11 Jahre, 11 Jahre ja. Schäsig gefeiert gerade. Ja.
Ey, ich habe auch noch einen Tipp von unserem Kumpel El Karim, der hat einen krassen Song rausgebracht, der heißt Roots. Und der hat so ein Interview gemacht über ja, über die Geschichte von seiner Familie und die Flucht nach Deutschland. Und der hat das nochmal so ein bisschen, ja, der hat das nochmal in Songversion, sag ich mal, ja, nochmal alles so erzählt. Und das, das ist zum Beispiel etwas, was mich berührt, so, ne? Also als Beispiel so Musik, die mich, weil ich vorhin meinte, entweder das ist halt so ein, hat so ein, ja, entweder es berührt mich oder es ist irgendwie künstlerisch für mich wertvoll, wie zum Beispiel dieser Thors Haven. Das ist für mich künstlerisch wertvoll. Hat mich jetzt nicht krass berührt, aber bei El Karim, das hat mich schon ziemlich krass berührt, ja.
1. Dezember ist ja schon rausgekommen. Der war letzte Woche mit in der Playlist.
Ne? Ach, sorry.
Nee, ich will nur mal darauf hinweisen, so dass der auch damit dabei gewesen ist, weil ich das hier gerade sehe. Gute Auswahl. Sehr spannend. Aber wir sind ja Richtung Finale hier und jetzt ist es an euch, auch Empfehlungen
auszusprechen. Wir haben gar nicht über das Album geredet, Nico.
Wir haben gar nicht über das Album geredet. Nee, das machen wir. Das ist nicht das Format dafür, um über Album zu reden. Das ist das Format, um über Dinge zu reden. Ihr könntet jetzt euer Album als Classic auswählen. habt ihr aber nicht. Ihr habt einen anderen Classic ausgewählt. Und,
ich dachte, wir machen Album-Promo.
Das ist Album-Promo, dass ihr da seid.
Kauft euer Album.
Wir haben schon mehr als den Newsletter hier mehrfach zu erwähnen. Mehr kann ich nicht machen an der Stelle.
Also. Conversion Gold auf jeden Fall.
Was sind eure Classics?
Ich dachte mal so, ey, weil ich eigentlich normalerweise nie so richtig zurückgehe, so, und immer eher was Neueres, so einen neueren Klassik raussuche bei so einen Fragen, dachte ich, gehe jetzt mal zurück. Und weil das neue Busta Rhymes Album ja auch vor kurzem erschienen ist, ist einer so meiner ersten richtigen Lieblingskünstler damals gewesen, so, bin ich nochmal so zurückgegangen und habe nochmal so in die Diskografie geschaut und wollte einfach nochmal ein Album rausholen, was so ein bisschen, was vielleicht manche Leute vergessen. Ja. Und das ist Extinction Level Event heißt das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Von 1998, natürlich.
Ja, das ist so.
Aber jetzt musst du, also mir musst du aber erzählen den Leuten.
Ey, da sind einfach so, also da sind erstmal sehr viele Songs drauf und ich fand halt immer, bei Busta Rhymes fand ich es immer krass, dass immer, egal zu welcher Zeit, wenn der Alben rausgebracht hat, also zumindest eine ganze Weile lang war das so, und dann hat er immer wie so eine Art neuen Sound kreiert, irgendwie, den noch keiner vorher hatte. Der kam immer mit so einem krassen neuen Sound um die Ecke. Und das fand ich damals schon ziemlich krass. Wie hieß dieses Album davor? When Disaster Strikes oder sowas? Ne? Dieses Classic.
Disaster Strikes Back, glaube ich.
Disaster Strikes Back.
Ja, genau.
Also wo dieses hier Put Your Hands Where My Eyes Can See und so dieser super Classic, ne, drauf war. Und das war dann so, glaube ich, das Album danach, wenn mich nicht alles täuscht. Und da sind einfach so geile Beats auch drauf. Für mich, ja, funktioniert das natürlich auch zu einem Großteil immer über die Beats. Und ja, da sind so frühe Notz-Produktionen und ja, DJ Scratch und so. Und da sind einfach so eine krassen, und da ist so unterschiedliches Zeug drauf, aber so geil bouncy alles und ja, so perfekt für Busta einfach. Und sind auch so richtige Hits drauf, ne, mit Janet Jackson und dieses Gimme Some More und so, das kennt man auf jeden Fall. Und ja, aber da sind echt ja, krasse Banger drauf.
Das ist genau die Frage, die ich mir gerade stelle. Ich habe nebenbei das Album angemacht, ich suche immer so einen Song aus und druck den in meine Monatsplaylist, welchen ich nehmen würde. Weil es gibt den einen Punkt auch, dass jedes Album hat immer einen so einen Mega-Hit, Gimme Some More. Es hat einmal so ein sehr gutes Gespür für irgendwie eine R&B-Hip-Hop-Ehe in irgendeiner Form. Das ist das Janet Jackson-Ding. Und es gibt einmal diesen roughen Neckbreaker für die Crew. Und das ist dieses Everybody Rise.
Ja, genau. Aber ich finde diese Zwischensongs, so diese Take It Off oder so, ja, Do the Buzzer Buzz oder wie, keine Ahnung, das sind zwischendurch so geile Songs drauf, einfach, die einfach so geil bouncen. Also eigentlich nicht die Hits, sondern so diese Album-Songs, ja, die finde ich am geilsten.
Ich muss trotzdem noch überlegen, welchen ich nehme.
I don't know. Take It Off.
Ich nehme den Janet Jackson-Song.
Ja, das ist geil, ne? Er hat nämlich einmal mit Janet Jackson und dann diesen anderen mit Mariah Carey, ne? Der halt so noch viel größer geworden ist.
Ja.
Der war dann, glaube ich, auf dem Album danach oder sowas. Ja. Aber Basta, so eine krasse Legende. Habt ihr das neue Album gehört?
Nee. Noch nicht.
Ist auch geil. Also jetzt nicht, kommt jetzt nicht daran an diese ganzen
Blockbuster, meinst du, ne?
Ja, genau. Aber da sind auch coole Sachen drauf. Also, ja.
Bis heute kriege ich das ja auch auf jeden Fall hin, dass dass schon Leute Bock haben, mit Busta Rhymes zu arbeiten. Ich meine, hier ist ein Song mit Burna Boy drauf.
Der hat die alle da drauf. Also, der ist aber auch so ein Vater, weißt du, so ein OG, der immer die jungen Leute irgendwie, ja, immer offen für die ist. Ja. Und da immer da auch die Tür offen gehalten hat und gesagt hat, hier, ey, kommt alle rein. So, ja. Das macht sich jetzt auf jeden Fall auch bezahlt. Und es gibt ein krasses Interview mit ihm, mit diesem, ich weiß nicht genau, wie das Format heißt, aber mit so einem relativ jungen, was mit CEO, kennt ihr das? So relativ therapeutisches Interview, müsst ihr mal gucken, ist ziemlich geil.
Ja, meine Auswahl ist, ich bin da mal konträr zu Jakob, ich nehme meistens immer so eine Klassiker wie Muddy Waters oder das erste Jamal-Album Last Chance, No Breaks oder irgendein Doom-Album und dachte mir, okay, ich nehme diesmal etwas moderneres und ich gebe hier auf jeden Fall mit rein Polyester the Saint mit dem Mixtape In Us We Trust. Und wenn ich da direkt auch einen Track gleich mitgeben will, dann ist es Run My Tokens. Das ist so eine Bombe, der Track. Also technisch, beatmäßig, vom Vibe ist wirklich so, ich bin auf den gestoßen durch diesen ganzen Larry June-Hype. So Larry June fand ich mega geil, so diesen ganzen Vibe etc. Und dann automatisch so dickst du dich ja da halt tiefer rein. Und dann hat mir DJ Defect, hat mir halt Polyester the Saint empfohlen und meinte, zieh dir das einfach alles rein. Und in dieses In Us We Trust Mixtape bin ich auf jeden Fall hängen geblieben und ist mein Klassik, weil es laut Spotify Wrapped Up auch mein meistgehörtes Album dieses Jahr ist.
Krass. Überhaupt gar keine Ahnung von hier.
Ich kann zudem auch gar nicht so viel erzählen. Ich habe mitbekommen, dass er tatsächlich auf dem ersten Album von Madlib und Gibbs mit drauf war, auf diesem LA-Track. Da hat ihn nur niemand so richtig mitbekommen. Und der ist so ein musikalisches Wunderkind. Der hat, also seine Eltern waren wohl beide auch Musiker, Studiomusiker sogar. Und er hat wohl sein erstes Keyboard von Stevie Wonder geschenkt bekommen. Krass. Der ist auch schon ein bisschen älter, der Polyester the Saint. Aber wirklich super dope, was der macht.
Für welchen Song würdest du mir für mein Mixtape empfehlen?
Run My Tokens.
Das kam aus der Pistole geschossen. Ich höre nebenbei rein.
Und genau, wenn du hörst, wirst du verstehen, warum.
Ja. Ja, ja. Verstanden. Kommt ins Mixtape.
Nice.
Jo, alles klar, ja, verstanden. Wir schließen mit unserem Classic.
Yes, genau. Wir haben diese Woche das Debütalbum der Wittener Crew, Witten Untouchable. Deswegen sehr passend, dass du, Talkie, eben noch einen Al-Kareem-Song empfohlen hast. It Was Witten heißt das Ding und wird nämlich diese Woche 10 Jahre alt. Witten Untouchable, für alle, die da draußen nicht wissen, in welcher Konstellation die unterwegs waren, unter anderem mit Luckmann, Al-Kareem, Magic Mass und dem Produzenten Rook. Und beliebtester Track auf dem Album ist definitiv Untouchable Cypher, an den ich mich auf jeden Fall sehr gut erinnere. Und ich glaube, vor so 3-4 Jahren auf der Tape-Fabrik habe ich Witten Untouchable nämlich mal gesehen und das also auf jeden Fall sehr gefeiert. Mit dem Album haben die sich damals auch so ja auf das ein oder andere Festival-Line-Up gebracht, zum Beispiel auch vom Splash. Und vor allem mit so diesem ja multikulturellen Impact von verschiedenen Perspektiven überzeugt. Und ich habe vorhin in der Vorbereitung so einen kurzen Artikel über das Album gelesen und fand die Beschreibung auf jeden Fall ganz, ganz passend, dass es so den perfekten Platz hat zwischen Studenten und Gangster-Rap und sich irgendwo so in der Mitte findet. Und irgendwie finde ich das ganz treffend für das Album. Und genau, deswegen diese Woche It Was Written zum 10-jährigen Jubiläum.
Herzlichen Glückwunsch, ne? Unglaublich. Und ich finde es ehrlicherweise auch faszinierend, wie das auch noch so ein Impact wieder aufs Neue gelegt hat. Auch in die Luckmann-Geschichte, in seine eigene. Ich glaube, das war nochmal wieder wie ein Jungbrunn klingt jetzt so gemein, aber ihr wisst, was ich meine. Also schon nochmal.
Renaissance könnte man wirklich sagen.
Revitalisierung, ja?
Renaissance hätte ich gesagt. Also durch so dieses Lagmann-Comeback, was noch kurz davor war, etc. Mhm. Das hat mir aus künstlerischer Sicht auch so viel Mut gegeben, dass ich sehen konnte, jemand, der so lange dabei ist und sich so krass nochmal entwickelt hat. Ja, also da auf jeden Fall auch nochmal Salut an den General. Ne?
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, finde ich auch. Schöner Classic. Kommen wir zu eurem Album.
Hört es euch an.
Nein, um euch da draußen vielleicht noch ein kleines bisschen ab. Und natürlich versuchen wir den Stammtisch, wir laden ja Gäste deshalb ein, weil wir wollen, dass ihr mitkriegt, dass diese Gäste Dinge machen und wir ihre Meinung hören wollen. Aber natürlich ist es bei den beiden, das ist in dem Gespräch, finde ich, am Anfang schon ziemlich deutlich geworden, es wurde mehr ein Interview mit euch über eure Arbeit, als es in den letzten Stammtischfolgen davor jeder Fall war. Okay. Weil wir natürlich mit dem Thema auch gemerkt haben, dass wir da bei euch quasi in das Liebesnest reingeschossen haben, dass ihr beide euch gebaut habt. Das aber nun mal in Albumversion zu hören ist für die Leute, wenn sie wollen. Und wenn ihr jetzt noch zwei Sätze dazu sagen wollt, warum, dann macht es gerne jetzt.
Naja,
auch also, der kurz räuspern, sehr gut, jetzt leg ja. los.
Ich meine, ich bin so gerührt von deinen rosigen Worten. Nee, also ich glaube, was halt irgendwie besonders ist, ich habe ja vorhin erzählt schon, dass es so, dass ich am Anfang von diesem Malle-Trip so ein bisschen nicht genau wusste, was wir jetzt hier machen. Und das hat halt wirklich ist halt sehr persönlich geworden auf einem Großteil des Albums so. Und ich glaube, das war nochmal so diese neue Facette, die voll gut funktioniert hat für mich persönlich und auch für was wir jetzt so an Feedback bekommen haben für die anderen Leute. Es ist halt irgendwie so zur Hälfte ist es so ein klassisches T9-Album, was auf jeden Fall alle T9-Liebhaber zufriedenstellen dürfte. Und die andere Hälfte ist halt sehr persönlich und berührend irgendwie. Deswegen, also jetzt gerade, wo ich es erzähle, macht es eigentlich Sinn für mich, dass ich es gut finde, weil die eine Hälfte irgendwie, also das heißt die eine Hälfte, aber es ist irgendwie künstlerisch was für mich dabei und gleichzeitig berührt es mich irgendwie. Ja, und deswegen feiere ich das so, selber so. Also ich bin diesmal richtig krass zufrieden, auch mit der Platte. Ich bin davor auch mal zufrieden, aber diesmal denke ich so, okay, wir haben wirklich was richtig Gutes abgeliefert.
Dem kann ich kaum was beipflichten. Für mich handwerklich ist es, oder für uns, glaube ich, ich wüsste nicht, was ich
handwerklich guter Hip-Hop
machen sollte. wir haben wirklich versucht, eine Kohle irgendwie drauf zu schütten und irgendwie auch zu wachsen, einfach auch künstlerisch. Und ich glaube, das ist uns mit dem Album cool gelungen, ohne dass es jetzt so ein reines Grown Man, ich hasse diesen Begriff, Rap-Album ist.
Grown Man Rap.
Also hört euch das definitiv das beste T9-Album bisher, alle sagen das.
Ist es Grown Man Rap oder Bromance Rap?
Bromance Rap.
Grown Man, Bromance Rap von T9.
Bromance, ja.
Und wenn ihr wissen, Growman's Rap. Und wenn ihr wissen wollt, wie das live aussieht, abonniert den Newsletter, dann werdet ihr es ja irgendwann erfahren.
Genau, und kommt auf Tour, wir sind auch auf Tour.
Wann geht's los?
Wir spielen in Hamburg, in Köln, in Dresden und in Berlin.
Wann seid ihr in Hamburg?
Im Januar.
Im Januar, komm vorbei.
Ja, wann?
18. glaube ich. Tourstart ist sogar in Hamburg. Warte, ich guck mal direkt. Eigentlich müsste es ja wie aus der Kanone geschossen kommen. Aber
ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja hier schwach vorbereitet, die Promophase an der Stelle hier gerade.
Johanna, wo sitzt du?
Ich sitze in Hamburg. Ich glaube, ich habe sogar schon ein Ticket.
19.01. Hamburg.
Johanna.
Im Hecken.
Schreib uns doch einfach an.
19.01.
Im Hecken. Danach geht's nach Köln am 20.01. und am 26.01. Berlin und 28.01. wieder Tourabschluss in Dresden.
Sehr gut, wie sie es gehört.
Und Secret Session steht auch an. Spoiler ich einfach mal. Im März wird es die nächste Secret Session geben.
Ja,
wo das verraten wir noch nicht, aber diesmal in Deutschland.
Das ist ja so Sache. Ich hab das gesehen letztes in Amsterdam, ne? Also da wäre ich am Start gewesen. Auch wenn,
aber
auch
in Hamburg nicht.
Nee, Hamburg nicht. Hamburg ist mir. Das ist zu random. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Ich habe es in den Kalender eingetragen. Mal gucken, wie lange das lebt in diesem Kalender. Aber ich freue mich drauf. Ey, ich hab ehrlicherweise 23, ich glaube, weiß nicht, warum ich ein Konzert geguckt habe. Ganz selten. Ich gucke jetzt nochmal eins am Ende. Aber ich habe es mir direkt eingetragen und ich hoffe, wir sehen uns da. Und vielleicht nicht, wenn es nicht wegen der Musik ist, einfach vorher eine Kleinigkeit essen und ein bisschen über Hip-Hop reden.
Ja, sehr gerne.
Schön, dass ihr hier wart, ihr beiden.
Ja, war ein innerliches Blumenpflücken, wie immer.
Ja, schön, dass wir hier sein durften. Danke,
danke
euch
dir auch, Johanna.
Danke euch.
Johanna, sag Yannick, kann sich noch
er muss wieder zurückkommen.
Er ist entlassen.
Tschüss, Yannick an dieser Stelle. Bis nächste Woche beim Stammtisch.
Shout out an Yannick auch.
Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischrasen. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.